herzlich willkommen zur 18. Folge von Watch This. Leider ist das jetzt unsere letzte Folge, weil NBC zahlt uns 45 Millionen, wenn wir erst wieder im September auf einem anderen Sender anfangen. Zumindest könnte die Realität so aussehen, wenn wir Conan O'Brien wären.
Ja.
Es ist sehr abgefahren, wie sich das alles so fortgesetzt hat. Es war jetzt schon seine letzte Show. War eine sehenswerte Woche. Ich habe ja nicht oft die Show geguckt, aber die Folgen habe ich mir alle nicht entgehen lassen. Na gut, aber wir ziehen erstmal hier unser übliches Programm durch, oder? Weil wir sind nicht von Absetzung bedroht.
Nein.
Wunderbar. Erster Trailer, sehr langweilig.
Ja.
Noch, leider.
Nichts Besonderes.
Seltsam. Nee, nichts Besonderes. Es geht um MacGruber. Es gibt ja jetzt auch den offiziellen A-Team-Film. Sie könnten eigentlich auch mal einen offiziellen MacGyver-Film machen, ne?
Gibt's das? Nee, gibt's nicht, gar nicht, ne? Nee, wurde nie irgendwie weiter verwertet.
Glaube ich nicht, nee.
Schade.
Nee, jetzt neu. Stimmt, ja. Gut, also MacGruber ist ein Sketch aus Saturday Night Live eigentlich. Und das ist auch nicht der erste Film, der aus einem Saturday Night Live Sketch entsprungen ist. Das populärste Beispiel ist da vielleicht der Blues Brothers Film. Die hatten ihren Ursprung ja da in der Show auch, aber gibt schon auch noch ein paar andere, aber nicht unbedingt immer von so viel Erfolg gekrönt. Ich gucke ja regelmäßig SNL und ich weiß nicht, der MacGruber-Sketch ist jetzt nicht unbedingt was ich für den Film ausgesucht hätte. Das ist so auf 60 Sekunden Sketch ist das schon ganz lustig, aber ob das einen Film trägt?
Ist es denn so, dass sowas dann da immer wieder verwertet wird? Also ich gucke es ja irgendwie nicht so wirklich. Mhm. Achso, also das kommt da regelmäßig, ist dann immer wieder.
Genau, ist da so alle paar Folgen. Es ist auch jetzt eindeutig zu merken, dass die Frequenz von MacGruber-Sketchen in letzter Zeit deutlich steigt. Nee, ich weiß auch nicht. Also ich fand jetzt den Trailer gar nicht so schlecht, wie ich irgendwie befürchtet hätte.
Ja,
also, es ist, ich sag mal so, ich hatte eigentlich gedacht, wenn der Trailer da erstmal raus ist, dann steht fest, es wird totaler Schrott. Also so sehr ich jetzt Saturday Night Live schätze und auch diese Sketche da lustig finde, aber davon habe ich irgendwie gar nichts erwartet. Und ich würde sagen, jetzt, so nachdem ich den Trailer gesehen habe, das könnte sogar anschaubar sein.
Ja, also man kann ja einmal grob irgendwie anreißen, worum es geht oder was man irgendwie mitbekommt. Es geht eben um MacGruber, also irgend so ein Held, Anti-Held, der jetzt beauftragt wird, eine Atombombe in den Staaten, wenn ich das richtig verstanden habe, zu finden, zu entschärfen, zu beseitigen, irgendwie so. Ja, und er stellt sich natürlich, weil es witzig sein soll, möglichst dusselig an.
Ja, also es ist vielleicht erwähnenswert in diesen Sketchen, da sterben sie am Schluss immer alle. Also diese Sketche sind eigentlich immer gleich aufgebaut. Sie stehen in einem Raum und sind eingesperrt mit einer Bombe. Und natürlich würde MacGyver in echt diesen Raum irgendwie öffnen mit seinem abgebrochenen kleinen Zehennagel.
Ja.
aber in diesen Sketchen passiert immer was völlig anderes. Also irgendwie einmal ist er eingesperrt mit jemandem und sieht dann in ihm den verlorenen Sohn und fängt an zu labern. Und die anderen immer, MacGruber, jetzt mach die Tür auf und dann boom, am Schluss fliegen immer alle in die Luft. Also es ist sehr, sehr, sehr bescheuert. Aber naja.
Ja, so schlimm
einfach mal angucken. Nee. Es spielen erstaunlicherweise auch Val Kilmer und Ryan Phillip mit, also sogar irgendwie zumindest B-Promis und natürlich eben Will Forte und noch ein paar andere aus Saturday Night Live habe ich auch im Trailer schon ausgemacht. Ja, ich bin jetzt doch nach wie vor gespannt drauf. Finde ich schon mal gut.
Start.
Start ist am 23. April in den Staaten. Ich weiß echt nicht, ob sie den überhaupt nach Deutschland bringen. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht dann irgendwie nur auf DVD oder so dann gleich
kommt. Wenn der eigentliche Gag schon mal gar nicht so bekannt ist, dann kann man fast davon ausgehen, klar.
Naja,
gut.
Also gut.
Soweit dazu.
Der nächste Film
Knaller.
heißt Buried, also begraben, beerdigt. Und spielt komplett in einem Sarg.
Mhm.
Was ja erstmal so nach, wow, super, revolutionär, tolles Konzept, mal ganz was Neues und so klingt.
Nee, aber auch echt gar nicht. Nicht mal das.
Find nicht, naja, ich weiß nicht, es zielt vielleicht auf jeden Fall darauf ab.
Also ich finde ein tolles Konzept, wenn jemand in einem Zimmer ist oder in einem, weiß ich nicht, irgendwie halt, wo noch was passieren kann. Aber ein Film, der nur in einem Sarg spielt...
Ja, das stimmt schon.
Also, ich fand auch. Und dafür war der Teaser halt auch echt einfach mal kacke. Also, da war ja irgendwie nichts, was mich jetzt irgendwie so gefesselt hat, wo ich dachte, hey, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht.
Nix. Ja, nee, eben nicht. Das Problem, was ich auch sehe, einfach, was soll außerdem jetzt noch realistischerweise dann gezeigt werden? Also in diesem Teaser war eben zu sehen, dass der Typ, der in diesem Sarg liegt,
ja.
der in diesem Sarg liegt, der nimmt so eine Message auf, irgendwie, ja, ich bin der und der von da und da und ich bin jetzt gekidnappt und die wollen Lösegeld und wenn das bis dann und dann nicht da ist, lassen sie mich hier liegen. Ja, das heißt doch eigentlich, das Konzept des Films ist, dass man dieses Tape von ihm selbst findet oder so und dann halt quasi zeigt. Aber was sollte der denn jetzt noch aufnehmen? Also, finde ich irgendwie nicht nachvollziehbar, dass der jetzt dann nochmal anschaltet und, weiß nicht, fängt er dann an, eine Geschichte zu erzählen, oder?
Ja,
weil er wird sich ja nicht dabei filmen, wie er versucht, da rauszukommen oder so.
Man weiß es nicht.
Ist ein bisschen seltsam.
Ja, man rätselt jetzt schon, also das haben sie geschafft, aber nicht unbedingt so wirklich im positiven Sinne, nee.
Nee, nicht wirklich. Termine gibt es da noch überhaupt keine, der läuft halt jetzt zurzeit gerade beim Sundance Festival. Das ist eine Eigenschaft, die er mit dem nächsten Film gemein hat.
Ja, genau. Die Rede ist von Cyrus, einer Komödie.
Und es hat nichts mit Miley Cyrus zu tun, möchte ich erwähnen.
Wichtig, ja.
Unbedingt, ja.
jedenfalls eine Komödie mit vielen bekannten Gesichtern, unter anderem John C. Reilly, Jonah Hill, den du irgendwie besser kennst als ich. Also ja. Marissa Tomei.
Ja.
Und Catherine Keener. Es geht darum, dass John C. Reilly so einen, Vertrottelten, er nennt sich selber Shrek, spielt, der plötzlich auf irgendeiner Party seine Traumfrau findet. Und nun verändert sich alles in seinem Leben. Und er ist eben total in sie verliebt und entdeckt dann, dass sie einen erwachsenen Sohn hat, der ihn aber nicht so wirklich mag und der irgendwie anscheinend alles probiert, um ihn irgendwie loszuwerden.
Leichte psychische Probleme.
Ja, also so ganz gesund wirkt das jedenfalls alles nicht. Aber Trailer fand ich echt gelungen und war ziemlich witzig. Mhm. Und die Darsteller und die ganze Kombination, also das wirkt doch alles recht gelungen.
Absolut, ja.
Schade.
Also ist auch von Fox Searchlight, die so kleinere Independent-Filme ja eher in die Kinos bringen und oft ziemliche Perlen dabei haben. Ich glaube, dass da auch wieder wirklich was draus werden könnte. Und du hast ja schon gesagt, ich finde Jonah Hill ziemlich gut eigentlich. Der kann echt was. Und also sehr, sehr positiver Trailer.
Ja, leider noch keine Termine bekannt.
Leider kein Termin. Also auch der läuft, wie gesagt, am Sundance Festival. Die sind ja da gerade alle in Utah. Diese glücklichen Filmfreaks in den Staaten. Wir dürfen weiter warten. Toller Reim. Und dann machen wir noch schnell den nächsten Trailer.
Genau.
Oh Mann.
Den wir auch schon mal irgendwie angerissen hatten. Und zwar geht es um Hot Tub Time Machine. Also dieser Film, wo vier Typen in die Berge
Urlaub
fahren.
Und in der Zeit reisen.
Genau, und irgendwie auf einmal in den 80ern war das, ne? Ja, in den 80ern.
Ja, richtig. Welche Farbe hat Michael Jackson? Oh mein Gott, wir sind in der Zeit gereist.
Ja, und den Trailer, den wir vor ein paar Wochen besprochen hatten, also da gibt es jetzt eben noch 9, der aber eigentlich ja schon viele Teile des zuvor gesehenen beinhaltet. Ein paar neue Dinge sind dabei und
ja, er ist nicht jugendfrei.
Oh Gott, ja nee, also es ist echt auch wild, ziemlich wild, der Trailer.
Ja, wirklich. Ich habe mindestens für 2 Sekunden lang so eine halbe Brust von hinten gesehen. Mindestens.
Ja. Aber dann gleich direkt Augen zugehalten und so.
Also, na klar,
ja. Nein, also ich bin immer noch angetan davon und ich glaube, das wird echt ziemlich amüsant, wenn der dann irgendwann mal rauskommt.
Sehr lustiges Teil. Ende März in den Staaten,
bei
Deutschland.
Uns? Keine Ahnung.
So ist das eben. Tja. Genau. So, jetzt
kommt das eigentliche Highlight der Sendung und der nächsten Jahre. Und
zwar, ich finde es schon cool, weil wir machen uns auch immer so drüber lustig irgendwie, dass das mit was war es, Battleship und so, ja, auch Aliens und Nazis und
ja, Nazis, das ist immer ein tolles Thema. Und gerade bei dem Film, glaube ich, wirklich sehr gelungen. Und wir reden von Iron Sky, also der Science-Fiction-Komödie, die davon handelt, dass die Nazis zum Mond geflogen sind und da eine Basis erbaut haben und nun, also
und eben... Und Straßen, Autobahnen.
Ja, für Motorräder und so. Naja, jedenfalls sind die Nazis 1945 zum Mond geflogen und kommen jetzt, also bald 2018, zurück zur Erde.
Mhm. Ja? Interessant.
Ja, also Trailer, Knaller, wirkt auch extrem lustig für eine Komödie.
Wir brauchen echt auch irgendwas, um Ironie auf Tonband signalisieren oder so.
Kann man sich gerne mal angucken. Also es ist ja gar nicht mal so ganz unmöglich animiert, aber ey, nee.
Ja, nee, ich wüsste auch nicht, was ich da jetzt groß zu sagen sollte.
Nein,
das ist schon sehr bizarr. Wir nehmen es auch eigentlich ja nur als Überleitung
genau.
Zum News-Teil her.
Weil das ist eigentlich nämlich schon wieder wesentlich witziger. Und zwar geht es immer noch um Iron Sky und um deren Idee, das Ganze irgendwie zu vermarkten. Und zwar haben die im Zuge von irgendwelchen, ich weiß nicht, Kampagnen oder etwas überhaupt, also ist schon was Offizielles, aber irgendwie hat sich halt dran gesetzt und hat mal diese Mondbasis so mit Photoshop nachgebaut oder überhaupt gebaut.
Auf so einer Art Satellitenfoto
genau,
halt quasi von weiter weg.
Sieht halt so eine verpixelte Grafik, wo so ein Hakenkreuz ist mit so einem, die halt eben diese Basis, die man auch im Trailer sieht, erkennt. Also so ein Hochhausgebilde, was eben so ein bisschen leuchtet und was eben vom All oder von der Erde aus dann wie ein Hakenkreuz aussieht. So. Und es gibt ja anscheinend extrem viele Verschwörungstheorien, die sich um diesen Start von der Antarktis ins All zum Mond von den Nazis und überhaupt, die sich damit irgendwie beschäftigen. Und das haben eben viele auch wieder ein bisschen missverstanden, haben dieses Bild schon für, ich will jetzt nicht sagen, für irgendwie so was Wahres gehalten, aber hat jedenfalls wieder Diskussion ausgelöst.
Ja,
so
ja,
von wegen,
doch,
guck mal, vielleicht sind sie doch da oben. Und dass Marketing zu dem Film klappt. Also
eindeutig. Ich fand es echt seltsam auch irgendwie. Ich war da, weiß nicht, wann war das, Donnerstag oder so, wann ich davon gehört habe, in der Uni gesessen und ein Kommilitone von mir hat mir so diese Story erzählt irgendwie, ob ich das schon gehört habe von diesem Film, den Nazis auf dem Mond. Und dann habe ich mir gedacht, so, was? Und habe es eigentlich wieder verworfen und mir gedacht, was hat sich der da wieder zusammengesponnen? Und dann komme ich eben Nachmittag in Chat und dann haut mir Fabian auch sofort den Link irgendwie rein. Und also das Interessante daran fand ich, dass eben mein Kommilitone da auch davon gehört hatte, ja, weil der sonst nichts mit am Hut hat eigentlich. Also klappt wirklich das Marketing.
Doch, aber ich glaube, das gerade auch bei uns so irgendwie erstmal was mit Nazis und dann. Oh Gott.
Ja, ja, klar, Nazis.
Das haut schon alles gut hin. Nee, und ich meine, so toll war das jetzt nicht gefotoshoppt, aber es klappt. Marketing, toll, haut hin.
Eindeutig.
Ja.
Gut. Kommen wir zu besseren News, oder?
Ja, zu interessanteren wahrscheinlich auch.
Ja, genau. Und auch todsichere News. Wird jetzt nie passieren, dass da irgendwas widerrufen wird, bin ich mir ganz sicher.
Nein, das ist jetzt alles fest.
Ja. Es ist wieder mal von Spider-Man die Rede. Und zwar, was haben sie jetzt Schönes gemacht? Sie haben den neuen Director für diese tolle neue Trilogie bekannt gegeben. Und zwar ist es Mark Webb. Und eigentlich hatte ich überhaupt keinen Bock, schon wieder über Spider-Man zu reden. Aber das ist irgendwie eine zu gute Neuigkeit, um sie zu ignorieren. Und auch alles mit Pressemitteilung und Fix und überhaupt und keine großen Gerüchte. Also habe ich mir gedacht, na gut, schon wieder Spider-Man. wer es nicht weiß, Mark Webb ist der großartige, tolle Hecht, der 500 Days of Summer gemacht hat letztes Jahr. Sonst noch nicht so viel, insofern natürlich irgendwie mit Vorsicht zu genießen, aber ich sortiere das auf jeden Fall als positive Neuigkeit ein.
Ja, das klingt auf jeden Fall ganz nett und es ist wohl schon auch deutlich von jetzt aktuellen oder wie viel, 2-3 Jahre alten Filmen irgendwie zu unterscheiden, dass das Ganze, was er da plant.
Ja, ja, klar. Also kompletter Reboot.
Genau, weil er sich wohl auch auf andere Comics bezieht. Mhm. Also irgendwie nicht die Comics aus den 60ern, sondern die Ultimate Spider-Man Comics von, irgendwie aus den 90ern oder sowas, von Brian Michael Bendis. Nie gehört, also mir sagt das alles gar nichts. Aber jedenfalls startet das eben, ja, wie schon erwähnt, ganz von vorne in der Highschool von dem Helden von Spider-Man eben und auf jeden Fall.
Parker Lewis mit Spider-Man vermischt. So in die Richtung wahrscheinlich. Ja. Ganz toll. Naja, mal schauen, was die da machen. Wir haben noch mehr tolle Neuigkeiten, so auf dem Niveau wie dieser lustige Nazi-Film würde ich das ungefähr einordnen, aber wir wollen uns ja hier nicht nachsagen lassen, dass wir nur auf unseren eigenen Geschmack bedacht sind.
Nein.
Und deshalb habe ich mir gedacht, nehmen wir das auch mal rein. Und zwar ist jetzt bekannt gegeben worden, dass erstens es einen zweiten Teil von Paranormal Activity geben wird und dass der, wie war es jetzt, Moment, der Regisseur vom sechsten Teil von Saw dreht diesen. Ja. Mhm. Dieser eine kleine Satz, der Regisseur von Saw 6 dreht den zweiten Teil von Paranormal Activity, der hat so viel essentiell falsche Dinge in sich. Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ja, ich glaube, dass wir selbst, wenn wir jetzt große Horroranhänger wären, selbst dann Täter doch.
Da hättest du es auch schon schwer, da noch was Gutes zu finden. Ja, ich glaube auch irgendwie. Also das Interessanteste an dieser Story fand ich eigentlich ja, ich habe Paranormal Activity noch nicht gesehen, aber der ist ja schon älter. Der ist schon von 2007 und dann haben sie den erst in die Kinos gebracht und eben diesen Riesenerfolg gehabt, irgendwie hunderte Millionen Dollar eingenommen und sonst was. Und bevor sie ihn aber in die Kinos gebracht haben, gab es sowieso schon zwei verschiedene Enden zu diesem Film. Für die Kinofassung haben sie allerdings noch ein ganz neues, ein drittes alternatives Ende quasi gedreht und auch damit veröffentlicht. Und wie sich jetzt rausstellt, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel gespoilert, aber naja, es gibt einen zweiten Teil. Mehr Spoiler als diese Informationen ist es sowieso nicht. Passt halt jetzt dieses Ende wunderbar in den Gedankengang, dass man jetzt aus diesem Paranormal Activity auch so ein wir bringen einen Film pro Jahr Ding wie bei Saw machen könnte. Ja. Das war halt vorher irgendwie nicht wirklich fortsetzbar, aber mit diesem Ende für die Kinofassung schon.
Zack, und kann man es doch noch schön irgendwie.
Da erscheint es auch irgendwie ganz in einem anderen Licht, dass sie den jetzt doch so groß ins Kino gebracht haben. Also die haben da dann schon drauf spekuliert, dass das jetzt klappt und Saw ist ja irgendwie anscheinend langsam am Sterben. Ich fand ja da schon den ersten dämlich und habe seitdem nichts mehr davon angeguckt.
Die ersten zwei, drei Saw-Filme habe ich noch gesehen und der erste hatte schon was. Also der war schon irgendwie, war mal was anderes und irgendwas Besonderes so. Aber ich weiß gar nicht, ob ich drei komplett gesehen habe oder viermal angefangen, aber irgendwie, ja, also da hörte für mich dann der Spaß irgendwie auf. Also da wurde es dann nur noch blöd, weil so Kernthema irgendwie, wir bringen die Hauptsache irgendwie jemanden möglichst gewalttätig um. Oder, also das kann ich mir nicht irgendwie so stundenlang antun und das finde ich halt überhaupt nicht unterhaltsam. Also da lache ich lieber oder fieber irgendwie anders mit, aber da kann ich mich irgendwie nicht für begeistern.
Gar nicht. Geht mir genauso. Aber gut, die wollen halt noch eine Cash-Cow. Ich finde es schon irgendwie generell sehr seltsam, so jedes Jahr einen neuen Film. Wir sind ja hier nicht bei FIFA, oder?
Nö, aber wenn es ein paar Jährchen läuft, dann, aber ist, glaube ich, auch nicht der ursprüngliche Anspruch gewesen von so einem Paranormal Activity-Werk.
Nee,
also das
bestimmt
ist,
nicht.
Man da jetzt so ein Kommerzding raus. Naja, egal.
Jo, egal. Das nächste ist erfreulicher und auch wesentlich schöner anzusehen als so doofe Horrorfilme.
Ja.
Und zwar sind die Gewinner der 2009 Internet Movie Poster Awards raus. Und da gibt es viele verschiedene Kategorien. Sehr sehenswerte Poster insgesamt, also so Filmposter, da sind ja schon ab und zu echte Knaller dabei. Da sind sehr kreative Menschen irgendwie oft am Werk. Ich fand das durchaus sehenswert. Du hast irgendwie, was hast du geschrieben? Du findest das funny, das Poster doof.
Ja, also der Ziegenfilm.
The Man Who Stared at Goats, okay.
Wurde zum funniest Poster gewählt. Der ist ja auch ganz lustig, aber das jetzt zu beschreiben ist ein bisschen blöd, aber es ist halt so dieses Bild, was man häufiger sieht. Ich glaube, das hat irgendeinen kommunistischen Ursprung, also dass man mehrere Köpfe so hintereinander sieht, die dann am besten mal angucken.
Ich kapiere es auch nicht, okay.
Und jedenfalls dieses Typ von Bild wird irgendwie häufiger verwendet und ich finde es jetzt halt überhaupt nicht kreativ.
Der Gag ist, dass die Ziege als gleichwertiger Charakter mit den anderen Vieren irgendwie erscheint.
Aber das ist, Die anderen sind alle toll.
Nee, es ist wirklich sehr sehenswert. Kann ich nur empfehlen, sich da mal durchzuklicken. Sind tolle Poster dabei.
Doch, also da
sitzt man. Und wir bleiben einfach gleich bei Awards, oder?
Ja.
Gerne. Die Golden Globes waren.
Du hast es komplett gesehen.
Ich habe es mir natürlich angeguckt. Ja. Kennst mich doch. Keine Awardshow ohne mich. War sehr lustig. Also wir haben ja das auch schon damals gesagt gehabt, dass Ricky Gervais der Host sein wird. Der hat das nicht schlecht gemacht. Und ich habe jetzt auch im Nachhinein schon ein bisschen was gelesen. Er hat wohl doch einige Sprüche gebracht, wo er vorher versichern musste, dass er die nicht macht. Und er hat während der Show selbst noch gesagt, mein Gott, die laden mich so oder so nie wieder ein.
Dann kommt es auch nicht drauf an.
Kräftig ausgeteilt. Also was ich so echt den derbsten fand, Mel Gibson hat irgendwie einen Preis verliehen und den hat er angekündigt mit, er stand so mit einem Gläschen Bier an seinem Rednerpult und hat gemeint, er hat schon ein paar Intus jetzt und er trinkt einfach gern, er trinkt so gern wie du und ich. Das im Englischen ist, he likes to drink as the next man. Mhm. Und dann hat er eben gemeint, unless the next man is Mel Gibson. Also, ja, Mel Gibson ist ja 2006 oder so für Trunkenheit am Steuer verknackt worden. Also, der war schon. Oder auch Paul McCartney hat auch einen ganz üblen abgekriegt. Was hat er gesagt? Er fühlt sich so geehrt, dass er jetzt hier in einem Raum ist mit Paul McCartney. Der war halt wirklich so 5 Meter weg am Tisch gesessen. Und sie sind schon im selben Flieger hergekommen. Er hat ihn aber nicht sprechen können, weil er war vorne in der ersten Klasse, während Paul McCartney hinten im Billigabteil war. Er musste Geld sparen. Er hat letztes Jahr eine Menge ausgegeben wegen der Scheidung. Ja. Boah, und der Blick von McCartney. Also der war echt not amused. War schon wirklich sehenswert.
Ja. Wie lange geht so ein Spaß?
Wie lang ging das? So um die 2 Stunden. Also das ist, Golden Globes sind relativ straightforward.
Das geht
da
ja
wird
noch.
Jetzt nicht so viel rumgelabert und weiß ich nicht, bei den Oscars hast du ja dann immer Special dies und Special das und
ja, das
hier
so
eine Clipshow und da eine Tanzeinlage.
Ja.
Ich find's auch geil, aber die Golden Globes haben jetzt besser in meinen aktuellen Zeitplan reingepasst, auf jeden Fall. Gut, was haben wir für Gewinner? Wir freuen uns mit Dexter vor allem. Ne?
Ja, das ist
auf jeden
mehr
Fall
als verdient.
Der große Gewinner eigentlich des Abends ist schon Dexter, kann man gut sagen. Der Hauptdarsteller hat seinen bekommen und der Nebendarsteller, der John Lithgow, hat auch abgeräumt.
Der aber auch irgendwann von vielen, habe ich so gelesen, irgendwie kritisiert wurde für die Rolle. So von wegen, was hat er da denn gemacht und überhaupt nicht so toll wie sonst. Fand ich überhaupt nicht. Also völlig verdient.
Echt? Ja. Hab ich nichts gelesen, aber kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Nee.
Also ich habe auch nur gedacht, also da hat wohl jemand irgendwie eine andere Serie als ich geguckt, die Dexter hieß. Also das passte gar nicht.
Ja. Was haben wir denn noch für Gewinner? Up hat Best Animated Feature Film gewonnen. Da habe ich die anderen leider nicht so gesehen. Das waren irgendwie The Princess and the Frog, dieser neue Disney-Film, der Fantastic Mr. Fox, keine Ahnung, wann der in Deutschland endlich kommt. Coraline habe ich verpasst und ich weiß gar nicht, Cloudy with a Chance of Meatballs habe ich irgendwann mal eine Vorschau gesehen. Habe ich aber jetzt auch nichts mitgekriegt, ob der in Deutschland schon im Kino war. Also ich denke, Up hat da schon auch verdient gewonnen.
Ja,
dafür. Aber wo ich es gerade sehe, genau, Hauptdarstellerin in einer Drama-TV-Show hat gewonnen The Good Wife, Julianne Margiel, und da glaube ich, hat in den Comments doch einer geschrieben, dass er das jetzt guckt. Das habe ich irgendwie auch mir schon gedacht,
und Glenn
mal
Close
angucken zu müssen.
Ach nee, Glenn Close war nur nominiert.
Glenn Close war nur nominiert, ja.
Ah, knapp, verdammt.
Tja. Tja, was haben wir denn noch Interessantes? Kevin Bacon, der, über den ich so schlimme Dinge gesagt habe, dass ich ihn nicht mag und so, hat auch irgendwie in Miniseries gewonnen. Da gibt es ja auch ganz viele Miniseries immer, die an uns vorbeiziehen, wo dann eigentlich Hollywood-Größen mitspielen. Verpasst man ganz viel. Ja, mei. Es hat Best Foreign Language Film hat The White Ribbon gewonnen, Deutschland.
Ja, das war doch auch bei uns ein bisschen im Fernsehen. Also da so viel wurde dann schon noch berichtet, wenn dann ein deutscher Film mal irgendwas geschenkt bekommt.
Ja. Wo Dexter nicht gewonnen hat, ist generell die Kategorie, also die Serie an sich. Best Television Series Drama hat Mad Men gewonnen.
Ja, was ich ja auch immer noch mal gucken will.
Genau, ja.
Aber
geht uns beiden so. Alec Baldwin, der Mann, der seine Karriere schon beendet hat, hat für 30 Rock gewonnen, war aber gar nicht da.
Ach so.
Und natürlich Christoph Waltz für Inglourious Basterds hat schon mal abgeräumt. Und was ich auch doch erstaunlich fand, ist Best Comedy Picture, The Hangover.
Okay.
Weiß nicht, also ich habe mich schon gefreut, dass sie den nominieren irgendwie, aber ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass der gewinnt. Und ich finde natürlich, dass eigentlich 500 Days of Summer da gewinnen hätte müssen. ist ein bisschen seltsam. Normalerweise ist es mit Komödien ja generell schwer, dass du dich gegen so ernste Filme mit Anspruch und so durchsetzt, aber mei, auch mal was.
Warum nicht, klar.
Und um den Hype weiter vorzutreiben, natürlich Robert Downey Jr. für Sherlock Holmes. Ich muss diesen Film sehen.
Ja.
Genau. Ja, die komplette Liste ist verlinkt. Kann man sich mal angucken, wer noch Interesse hat.
Ja.
Und dann sind wir aber schon durch.
Ne? Genau.
Das ging ja flott.
Ja, war nicht so viel diesmal.
Nee. Aber wir sind ja auch früher dran diesmal. Ist nicht so viel Zeit vergangen seit der letzten Folge. Fangen wir also mit den Filmen an.
Genau.
Ein Film nach wie vor aus meinem Repertoire der Feiertage, aus dem ich noch eine Weile zehren werde wahrscheinlich, der zweitbeste nach The Prestige. Und zwar geht es um Eternal Sunshine of the Spotless Mind, zu Deutsch Vergissmein nicht. Der ist schon älter, aus 2004, ist vom Michael Gondry, oder ne, Michael Gondry, glaube ich, heißt der nur. Der hat, nachdem hat der Be Kind Rewind gemacht. Das ist ein sehr, sehr witziger Film, unter anderem mit Jack Black. Der hat mir gut gefallen gehabt. Und diesen Eternal Sunshine of the Spotless Mind, den hatte ich auch schon ewig auf dem Plan, aber mir immer aufgespart, weil ich von überall nur Gutes dazu gehört habe. Und, gibt eben so Dinge, die bin ich mir sicher, dass ich toll finde, aber ich schieb's trotzdem vor mir her. Er hat auch 2005 den Oscar fürs Drehbuch gekriegt und sonst auch jede Menge Nominierungen und noch ein paar andere Preise. Und es spielen mit Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst sind so die Hauptrollen. Es spielt außerdem auch Elijah Wood mit und Tom Wilkinson. Gut, worum geht's bei diesem Film? Es ist relativ schwer zusammenzufassen, finde ich. Jim Carrey hat gerade eine Trennung hinter sich und er kommt nicht so wirklich zurecht. Also ist total down, die ganze Zeit deprimiert und irgendwie seine Bekannten machen sich auch schon Gedanken. Er kommt einfach nicht zu Potte. Und er trifft dann aber irgendwie, er muss ja, ich weiß nicht, weiter arbeiten, also Alltag geht ja weiter, er trifft dann wieder auf seine Herzensdame und die ist total abweisend zu ihm. Die tut, als würde sie ihn überhaupt nicht kennen und er kann es gar nicht fassen, wie sie das schafft. Ja. Ist sogar irgendwie ein neuer Typ bei ihr und er ist sehr schockiert. Und der Punkt ist aber, sie kennt ihn da wirklich nicht. Denn, was hat sie gemacht? Sie hat sich die Erinnerung an ihn entfernen lassen. Die Trennung war für sie auch sehr hart. Und in dieser fiktiven Welt des Films, da gibt's so eine Firma, / Praxis, die bieten eine Behandlung an, um selektiv Erinnerungen zu löschen. Und da geht sie eben hin und lässt sich alle Erinnerungen an ihn entfernen, damit sie diesen Schmerz nicht mehr fühlt über die Trennung. Und das bemerkt er dann eben, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau ist.
Aber spielt das denn komplett irgendwie in so einer Fantasiewelt oder ist das einfach nur ein Element, was da ist?
Es ist ein Element, das ist relativ bizarr auch. Also das ist wirklich alles ganz normale Welt, ja.
Ach so,
aber es gibt eben diese Firma, so als ob das Normalste von der Welt wäre eigentlich.
Ach so, okay.
Also naja, nicht so ganz das Normalste, also es ist jetzt nicht so, dass das jeder Arzt als normale Dienstleistung anbietet oder so, das ist schon eine Spezialpraxis, aber...
Aber es ist nichts hier mit irgendwelchen, irgendwelchen anderen komischen Lebewesen oder...
Nee, ganz, ganz normal.
Also
das ist so das einzige Element, das die anders als in der Realität ist. Also er kriegt quasi das mit, er erfährt auch von dieser Praxis und geht dann dahin und führt sich natürlich auf und wie kann man sowas überhaupt machen und was sind sie denn für Menschen und bla bla bla. Und der Arzt, der ist dann natürlich irgendwie untröstlich und das soll normal halt nicht passieren, dass jemand davon erfährt, dass er bei jemand anders gelöscht wurde. Ja. Und er bietet ihm dann deshalb an, auch einfach sich der Prozedur zu unterziehen, kostenlos, und er schiebt ihn ganz schnell ein und so weiter. Und tja, er denkt dann so kurz drüber nach und macht das auch. Dieser Prozess, der dauert eine Nacht lang und es geschieht quasi, während du schläfst. Beziehungsweise träumst. Mhm. Und dann begleitet man quasi den restlichen Film über im Wesentlichen Jim Carrey in diesem Traum. Das läuft dann nämlich so ab, dass er quasi im Traum die Erinnerungen nochmal durchlebt und sie aber zerstört werden. Also er steht irgendwie in, keine Ahnung, an der Bushaltestelle und sieht sie und dann verschwimmt alles und die Welt löst sich auf und dann ist dunkel und dann nächste Erinnerung. Es ist quasi dann, während er da schläft, während dieser Nacht, so ein Team von dieser Firma, von dieser Praxis bei ihm zu Hause. Er hängt in so einem Apparat, aber es ist auf seinen Kopf und die haben einen Computer dran und das geht aber vollautomatisch. Also dieser Apparat, der lokalisiert dann alle Erinnerungen. Er musste dazu vorher mal alles Mögliche, was ihn an sie erinnert, in der Praxis dabei haben, damit sie irgendwie die Stellen im Gehirn oder sowas ausmessen. Das wird aber gar nicht so vertieft, insofern ist da auch keine Gefahr, dass dich stört, wie unrealistisch die Technik ist. Das klappt ziemlich gut, fand ich jedenfalls, dass du das einfach so als, das ist halt so, das klappt jetzt in dieser Welt des Films und das als gegeben hinnimmst. Ja. Und während das also dann abläuft, dass er so seine Erinnerungen wieder durchlebt, bemerkt er, oh shit, das wollte ich eigentlich gar nicht. Damit komme ich ja noch viel weniger zurecht. Das ist ja schrecklich. Und fängt dann quasi an, dagegen zu kämpfen. Also versucht irgendwie wegzulaufen, während sich die Erinnerung auflöst. Oder verschiedene Dinge, klappt aber natürlich alles nicht. Das Ganze äußert sich dann wiederum bei diesem Team, das ihn da betreut und diese Prozedur überwacht, so, dass da irgendwie der Computer sagt, oh, da gibt's einen Fehler hier, da stimmt was nicht und ich komme jetzt hier nicht alleine weiter. Das Lustige ist, das Team macht währenddessen irgendwie gerade so ein bisschen Party bei ihm. Also das sind zwei, ein Pärchen, die halt irgendwie zusammen sind und die Gelegenheit nutzen, dass sie da nachts alleine arbeiten können.
Aber ist schon alles durchweg ernst gemeint. Also
alles ernst gemeint.
Also ist ja, jetzt nicht, dass die da irgendwie comedy-mäßig im Hintergrund irgendwas abziehen.
Nee. Das ist einfach so eine parallel laufende Storyline, irgendwie so ein bisschen der ihre Beziehung. Aber der ganze Film ist sehr, sehr ernst. Also es ist nicht so your typical Jim Carrey. Absolut nicht. Wie gesagt, die haben dann Probleme und es kommt dann also sogar so weit, dass sie beim Chef anrufen und der muss dann selber zu ihm in die Wohnung kommen und das selbst in die Hand nehmen. Und ich möchte jetzt da auch gar nicht mehr weiter erzählen, wie es dann läuft, ob der das hinkriegt oder nicht und so weiter und so fort. Das sollte man sich selber angucken. Weil der Film da schon drauf baut, dass das auch in diesem Film eben so ist, dass man die Story am Schluss erst so komplett durchschaut. Es reiht sich schon so ein bisschen auch ein in diese Liste von Filmen, wo du am Schluss den, naja, ich sage jetzt mal, What the Fuck-Effekt hast. Ja? So wie bei 7 oder Fight Club und so weiter. Ist jetzt nicht so extrem vielleicht, ist ja auch ein anderer Typus von Film, ja, es ist schon so eine eher romantische Love-Story. Ja, doch, schon irgendwo. Aber trotzdem hast du so mal diesen Moment eigentlich am Schluss.
Aber und, ist jetzt nicht zu kitschig, würdest du sagen, dass das jetzt so übertrieben...
Nee, gar nicht. Ja. Es ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Film. Also es ist... dieser Michael Gondry, der hat jetzt nicht so viele Filme gemacht, aber ist sehr, sehr stark, wenn es um Bilder geht. Also der macht sehr, sehr schöne Filme, sage ich mal. Also ist visuell ganz, ganz gut drauf. Und das ist echt so ein kleines Kunstwerk, dieser Film. Und also Jim Carrey spielt großartig. Der hat eindrucksvollst unter Beweis gestellt, dass er nicht nur so dämliche Comedy machen kann.
Nee, aber der hat doch schon letzte Zeit so ein paar irgendwie seriöse Filme.
Schon, aber also das fand ich schon beeindruckend.
Ja.
Was ich lustig fand, ich habe dann gelesen, es war ursprünglich Nicolas Cage dafür vorgesehen. Oh Gott. Und also er hat quasi auch, Jim Carrey hat selbst explizit Interesse an der Rolle gehabt. Tja, was gibt's noch zu sagen? Was ich dann auch gelesen habe, ist, dass relativ viel wohl improvisiert wurde auch. Also es ist quasi, ich sag mal so, es ist mehr Wert drauf gelegt werden, dass so diese visuellen Ideen von dem Michel Gondry umgesetzt werden, als dass man sich eins zu eins jetzt ans Skript hält. Und das merkt man. Also die Bilder- und Szenengestaltung, das ist echt beeindruckend immer wieder mal. Mhm. Und so zwischen den Charakteren klappt es einfach auch super. Also das haut da wunderbar hin, machen alle ihren Job ganz, ganz klasse. Ich habe gelesen, ich war dann wieder auf Tour im Internet, nachdem ich ihn gesehen hatte und begeistert war, um zu schauen, was es irgendwie so zu sagen gibt. Habe dann bei IMDb mal ein bisschen durchgeguckt, was die Leute schreiben, die den doof bewertet haben. Und da war dann ab und zu lesen, also jetzt nicht so häufig. Ich glaube jetzt nicht, dass man das schon als Konsens bezeichnen könnte von denen, die den schlecht fanden. Aber ich habe gelesen und fand ich eben so falsch, dass ich es jetzt anspreche. Angeblich sei nicht nachvollziehbar, wie es zu dieser Liebesbeziehung zwischen den beiden überhaupt gekommen ist. Und deshalb könne man dann auch nicht nachvollziehen, warum ihm so viel dran liegt, diese Erinnerungen zu behalten und überhaupt und so. Also ja, also der Film hätte irgendwie gar keine Motivation, oder der Protagonist auf jeden Fall. Und das ist totaler Bullshit. Also ich habe kurz drüber nachdenken müssen, aber es ist wirklich einfach nur falsch.
Also es gibt durchaus eine,
es wenn gibt auch knappe, ganz aber eindeutig, ich kann dir eine Szene benennen. Ja, also ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich da auf eine Metaebene oder sonst was gehen müsste. Es gibt einfach eine Szene und die ist schon relativ kurz, die kommt auch relativ weit hinten am Film, aber wer diese Szene gesehen hat und immer noch diese Meinung vertritt, nee, also kann ich nicht nachvollziehen.
War vielleicht kurz eingenickt oder so, aber
wirklich, also entweder man hat das verpasst oder, und das kann ich mir schon vorstellen jetzt, das ist tatsächlich auch gar nicht böse gemeint, das ist mir dann einfach auch beim Nachdenken so gekommen, das mag sein, dass man das vielleicht tatsächlich selbst nicht nachvollziehen kann, wenn es einem an persönlicher Erfahrung in der Hinsicht mangelt. Das ist echt was ich mir vorstellen könnte. Und das ist natürlich dann schade. Mir persönlich mangelt es nicht an solchen Erfahrungen. So Herzschmerz, Kitsch, Romanzenfilme kann ich oft sehr, sehr gut auch mit mir selbst wieder in Verbindung bringen. Das ist irgendwie zweischneidiges Schwert, weil das ist nicht immer schön, so Erfahrungen zu sammeln. Aber ich bin heilfroh drum, dass ich diesen Film genießen konnte und diese Szene verstanden habe, nachvollziehen konnte, was in dem Protagonisten vorgeht. Nee, ganz, ganz toller Film. Ist auf einer großen, großen Menge von so Best-of-the-Decade-Listen von, weiß ich nicht, irgendwelchen Filmkritikern und sonst was gewesen. Ich glaube, dass er auch in der IMDb Top 25 drin war, bin ich mir sogar relativ sicher. Alles völlig zu Recht. Es ist wirklich einer der schönsten, das ist irgendwie ein relativ allgemeingültiges Wort, trifft es aber hier doch am besten, Filme, hübsch, die ich seit langem gesehen habe. Ja, er ist hübsch und du bist irgendwie glücklich danach.
Ja.
Was ich aber auch sehr, sehr positiv fand, er ist ja quasi mit seiner Trennung nicht klargekommen. Ja? Und er hatte aber davor auch schon eine Ex-Freundin und sie hatten eigentlich mal vor, dass sie dann noch eine Szene mit ihm und der in den Film einbauen. Die ist sogar gedreht worden, aber sie haben sie dann rausgeschnitten. Und warum ich mich darüber freue, das war eine von Grey's Anatomy. Aber gut, ich hoffe, ich habe den jetzt hier einigermaßen ausreichend positiv vorgestellt. Ich gehe sowieso davon aus, dass den jeder außer mir schon kennt. Wenn nicht, unbedingt angucken.
Mach ich.
Ein Kunstwerk, ja, sogar du.
Ja.
Es kommt zwar, glaube ich, kein Wrestler vor, aber trotzdem sehr sehenswert.
Gut, vergiss mein Nicht, beziehungsweise Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Ja. Jawohl.
Gut, dann ich. Super.
Ja.
Genau, und zwar habe ich den neuen Film von, nein, nicht von, aber mit Bruce Willis gesehen. Oder auch von, weiß ich gar nicht. Gottes, ich habe wieder nicht recherchiert.
Ja.
Die Rede ist
gleich
von...
aufschreiben. Alles auf die Liste.
Surrogates. Surrogates sind Roboter. Aber erstmal, wir befinden uns im Jahr 2017.
Also ein Jahr, bevor die Nazis vom Mond zurückkommen.
Genau. 5 Jahre, nachdem die Erde komplett zerstört wurde.
Sehr gut.
Es geht um Folgendes. Also es wurden Roboter entwickelt, die Menschen sozusagen ersetzen im Alltag. Also die reale Menschheit sitzt zu Hause und liegender oder sitzenderweise steuert sie eben ihre Roboter, ihre Surrogates, die dann eben normal für sie einkaufen gehen, für sie arbeiten, für sie alles machen. Also eben durch Gedanken werden eben diese Maschinen als Alltagsersatz, als Ersatz für alles genutzt.
So eine Mischung aus iRobot und Gamer irgendwie, noch ein bisschen weitergetrieben
Gamer,
vielleicht.
Gamer noch nicht geguckt.
Ja, aber da gibt's auch, habe ich ja gesagt, dieses eine Art Real-Life-Playstation-Home-Ding und so.
Ja. Naja, jedenfalls entwickelt und verkauft werden die Dinger von VSI. Also der Firma, die eben die Welt der Surrogates eben kontrolliert und die eben, ich glaube irgendwie 98% aller herstellen und warten. Und also die haben eben das alles unter Kontrolle.
Okay.
Und erklären eben auch diese ganzen Maschinen für absolut sicher.
Okay.
Also kann gar nichts passieren, muss man sich überhaupt keine Bedenken haben. Alles super. So, und irgendwas muss jetzt hier passieren und das ist ein Mord. Und zwar wird ein Surrogate umgebracht, was wohl relativ häufig an sich passiert. Also umgebracht im Sinne vielleicht auch von, wird vom Auto überfahren oder ein Flugzeug stürzt ab oder keine Ahnung was. Also das stört aber ja insoweit nicht, weil eben diese Maschinen unabhängig von den Menschen arbeiten. Also wenn jetzt eben ein Surrogate oder eben ein Roboter umkippt, weil kaputt.
Steht bei dir daheim Game Over und du musst einen neuen kaufen.
Dann rufst du bei der Firma an und sagst, hey, ich brauche einen neuen Surrogate. So. Jetzt wurde aber eben so ein Ding umgebracht und auf einmal ist der Operator, also eben die steuernde Person, auch hinüber.
Oh oh.
Also dann fing es irgendwie da an, aus der Nase zu bluten und tot. So.
Mhm.
Und damit das Ganze ein bisschen mehr Pep hat, ist es eben so, dass das Opfer der Sohn des ursprünglichen Erfinders dieser Maschine ist.
Ja.
Ja, und jetzt der Kern der Ermittlungen, die eben Bruce Willis übernimmt, die drehen sich alle um diese Waffe. Also um diese nicht näher definierte Waffe oder eben diesen Gegenstand, der eben dazu fähig war, so einen Surrogate inklusive Operator zu töten. Und eigentlich viel mehr will ich von der Geschichte auch nicht verraten, weil ich glaube, die Gefahr, da jetzt was zu spoilern von dem bisschen Inhalt, was noch kommt.
Ja, ich wollte gerade sagen, viel mehr ist nämlich, das ist
ja also das, ist jetzt das Problem des Films. Ne? Ja, das Kernthema, was jetzt eben verfolgt wird, also das wird jetzt irgendwie geklärt. Und ach so, was man vielleicht noch erwähnen könnte, es hat sich innerhalb dieser Stadt, ich weiß gar nicht, welche Stadt das jetzt ist, ist glaube ich aber auch egal, jedenfalls irgendeine US-Großstadt, hat sich so eine Art, wie nennt man sowas, so eine Siedlung von Surrogate-Feinden.
Ein Ghetto.
Also, so ein Ghetto, so ein abgeschotteter Platz, wo eben Menschen real miteinander leben. Also eben Menschen, die auch ihre Häuser verlassen und die dann eben ihren Alltag wirklich selbst erleben und eben auch sich den Gefahren aussetzen, die der Alltag so birgt. Und jedenfalls...
Leute, die heute keinen MeinVZ-Account hätten quasi.
Und nun wird natürlich vermutet, dass diese Siedlung oder eben diese Leute damit noch was zu tun haben. Und ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber das ist so das, worum sich jetzt im Film dreht. Und wie du schon meintest, das ist es leider eben auch. Und daraus wird eigentlich die, gar nicht so schlecht, die Idee doch sehr, sehr durchschnittlich wieder. Weil es passiert einfach echt zu wenig. Und Es ist alles relativ langsam und ja, so diese Grundidee von wegen Menschen machen nicht selber und lassen alles durch Maschinen machen und Maschinen sind ja gefährlich und Maschinen könnten ja, was ich, Skynet-mäßig die Kontrolle übernehmen oder irgend, also das klappt da alles nicht so, weil darauf geht der Film überhaupt nicht ein.
Nee, genau, das hat mich auch gestört.
Er behandelt das noch so.
Was ich mir auch noch gedacht hatte, ist, Bruce Willis, der Charakter von ihm, der ist ja auch eher so ein bisschen Anti-Surrogates, also so richtig geil findet er das auch alles
nicht. Nee, aber halt auch in so einem Maß, so boah, toll finde ich es nicht, aber nun gut.
Nee, aber was ich meine ist, dass er ja aber massive Probleme irgendwie mit seiner Frau hat wegen dem allen, weil sie ist da ja total drin.
Ja, ja, also
und die sprechen gar nicht mehr und wie war das nicht auch noch so, dass die haben doch die Tochter verloren. Oder? Und
ja,
sie spricht da nicht drüber, sowas in die Richtung.
Genau, ich glaube, das war auch dann, ja, es ist so der Auslöser, aber dass die beiden irgendwie kaum Kontakt haben.
Genau, genau.
Ist aber auch für den Film, also das wird überhaupt nicht weiter verwirrt.
Das ist der
oder
Punkt,
nur ganz,
ne?
ganz
das,
kurz.
Das erfährst du so am Anfang, aber das ist dann, ja, toll.
Also und was vielleicht noch ja, interessant ist, was man eben immer wieder bemerkt, dass eben diese ganzen Surrogates so eine Optimalversion des Operators darstellen. Also wenn der Operator... Also es gibt auch welche, die sehen ganz anders aus, die dann irgendwie statt Mann, Frau sind oder so, aber im Normalfall ist es so, dass das eben der Operator, wenn er meinetwegen 50, 60 Jahre alt ist, dann wird er auf, ja, optisch auf 40 und irgendwie Bruce Willis mit vollem Haar und glatter Haut und so, das sieht teilweise ganz witzig aus und führt dann ein, zwei Mal zu ganz amüsanten Szenen, aber... Ja, denn was ich eben noch erwähnen wollte, war eben so, dass das Militär, was da irgendwie noch so ab und an mit reinspielt, so von wegen, nein, nein, wir haben mit dieser Waffe nichts zu tun, ach, vielleicht doch, ach, nein, auf gar keinen Fall, man weiß es nicht, aber das wirkt alles so bemüht. Also, das ist nichts, was irgendwie wirklich fesselt und wo man, ja, jetzt eben wirklich... Ja, ich habe jetzt schon so oft mitfiebern gesagt, aber eben, dass da eine Spannung entsteht, die... den Film zu irgendwas Besonderem macht. Also,
nee,
es
also
ist eben alles sehr, sehr
vollkommen
knapp.
Durchschnittlich.
Ja, absoluter Durchschnitt. Es ist ja ein Film, der auch nur 18 Minuten lang ist und der eben wahrscheinlich dann auch sich die Zeit nicht nehmen will oder nicht genommen hat oder keine Ahnung, aber es ist eben, ja, sehr kurz,
nee, also
und sehr
eindeutig.
Oberflächlich und ja, totaler Hollywood-Durchschnitt. Also es ist ein Film, der ja, der ist nicht schlecht, also den kann man sich gut angucken, aber ja, heute gucken wir morgen vergessen so irgendwie.
Ja, es ist einfach, also es basiert auf einem Comic mal wieder und ich sehe da echt das größte Problem auch einfach am Drehbuch. Das ist von denselben zwei Nasen, die für so Knüller wie Catwoman oder weiß ich nicht, oh ja, auch sehr schön der Terminator 4. Ach. Also, nee, die haben nichts Beeindruckendes in ihrem Repertoire und auch der ändert da jetzt leider nichts dran.
Nee, also ich war.
Der Trailer war wirklich super.
Ganz begeistert so davon.
Ja, aber aus der Idee hätte man was richtig Geiles machen können, finde ich.
Aber
also, es ist jetzt auch ja wirklich keine neue Idee mehr. Was weiß
nein.
ich, wie viele Filme jetzt seit Matrix irgendwie mit dieser Idee gespielt haben.
Das aber trotzdem
in welcher Variation auch immer, aber das stört mich ja nicht. Also da kann man immer wieder gute Filme draus machen, finde ich.
Ja,
man kann ja auch immer wieder gute Filme aus Liebesgeschichten machen. Ja,
ja, es ist ja eben überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass Roboter irgendwie den Alltag in Zukunft beeinflussen. Ich meine, das ist ja durchaus eine Idee oder eine Vorstellung, die irgendwie uns so irgendwie erwartet. Aber
ja,
eben,
klar, ich würde mir so ein Ding sofort bestellen.
Echt, da muss man nicht mal einkaufen, klasse. Und jetzt, wo es so kalt ist, super.
Absolut.
Nein, also so eine Idee ist halt schon nett. Also ich finde es ja irgendwie auch beeindruckend, wenn man merkt, so wie Technik nach und nach den Alltag beeinflusst. Aber es beeindruckt eben nicht, wenn man auf so eine Idee dann doch wieder ja, Durchschnittsgeschichten und irgendwie ja, Durchschnittskonflikte aufwärmt.
Genau, es liegt gar nicht daran, jetzt, was so diese Grundlage der Welt ist, sondern die Story an sich gibt einfach nichts her.
Nee.
Also das ist so, weiß ich nicht, irgendwie der Versuch, da so eine geheimnisvolle Verschwörungsstory zu machen, aber das muss man einfach können und offenbar können die das nicht.
Nee.
Insofern leider durchschnittlicher Film, wesentlich schwächer als der Trailer hätte hoffen lassen.
Ja.
Deshalb gehen wir auch jetzt einfach zu den Serien, die sind eh besser als Filme.
Genau.
Und gut, ich hoffe mal, ich brauche diesmal nicht ganz so lang wie bei How I Met Your Mother letztens.
Ah, ich ahne aber schon wieder Böses, das.
Weil schon wieder hier eine 24-Zoll-Bildschirmseite voll ist,
ja, meinst du? Ja, ja. Kann ich mal kurz Kaffee kochen.
Naja, ich habe es ja jetzt schon die letzten Folgen ab und zu angesprochen. Ich nehme jetzt auch einfach gleich Chuck. Da bin ich gerade noch so gut drin. Eine Serie von Josh Schwartz und Chris Fedek. Chris Fedek ist ein Kommilitone, ein alter Bekannter von Josh Schwartz. Der hatte eigentlich die Idee. Allerdings ist er eben damit zu dem Josh Schwartz gegangen, weil der schon öfters irgendwie was gemacht hat, zum Beispiel die OC. Und der hat auch gesagt, Mensch, coole Idee, machen wir das doch zusammen. Was ich ganz witzig finde, es ist ja eine Comedy-Serie, also es ist, glaube ich, offiziell als Action-Comedy bezeichnet. Ursprünglich hatte er eigentlich vor, dass es ein Thriller wird, und erst der Josh Schwartz hat gedacht, Mensch, da ist aber super Potenzial für eine Comedy, lass uns das doch so machen, und dann haben sie da irgendwie rumgedoktort. Produziert wird die Serie von dem McG, der den Terminator gemacht hat zum Beispiel, also den Terminator Salvation. Das fand ich auch irgendwie ganz abgefahren. Der steckt in ganz schön vielen Serien drin, habe ich dann gemerkt. Der, weiß ich nicht, der holt sich da wohl irgendwie Geld für so große Filme dann oder so. Er hat aber auch den Piloten zu Chuck, hat er selbst gedreht sogar. Gut, Chuck läuft seit 2007 in den Staaten. Wir sind also mittlerweile in der dritten Staffel. Es gibt aktuell knapp 40 Folgen und jede Folge dauert diese üblichen 42, 43 Minuten. Also, obwohl es eine Comedy ist, nicht kurz. Was ich toll finde, weil dann habe ich mehr zu gucken. Mhm. Ich hatte, also auch Chuck ist so, weiß ich nicht, knapp hinter Dexter vielleicht auf meiner Liste gewesen von Dingen, die bestimmt toll sind, die ich irgendwann mal gucken muss. Und auch hier hat mich mein Eindruck nicht getrügt. Ich hatte dann gleich, also während den ersten zwei Folgen, weiß ich nicht, hat mich die Serie sofort auch auf ihrer Seite gehabt. Lag zum Beispiel daran, dass ich das Titellied schon kannte, das habe ich schon seit Ewigkeiten im iTunes in einem richtig geilen Mashup. War ich natürlich gleich gut drauf irgendwie, weil das eh geiles Lied ist und Stimmung gut. Außerdem haben sie für den Titelbildschirm haben sie dieselbe Schriftart benutzt, wie ich damals bei richtig viel Abi-Kram. Ich weiß nicht, ich habe mich ja um Abi-Zeitung, Abi, alles Mögliche gekümmert und da so auf unserem Briefpapier-Logo und so ein Scheiß habe ich
da auch dieselbe Schrift können, benutzt. Was auch immer, und es wäre toll gewesen.
Ja, selbstverständlich. Ansonsten, die Musik der Serie ist super. Also Josh Schwartz hat ja in allen seinen Serien irgendwie großartige Musik drin, ob das jetzt damals bei The OC war oder bei Gossip Girl. Genau, jetzt wie hier bei Chuck, einfach super. Also er hat einfach auch eine gute Musikredaktion natürlich, aber da ist schon viel auch er selbst dahinter. Ich habe mir damals bei The OC auch viel so Bonusmaterialkram angeguckt. Da hat er mal erzählt gehabt, während der ersten Folge haben sie einfach, während sie den Pilot gemacht haben, noch Musik gebraucht, und dann haben sie mal eben sein iPod angesteckt und geguckt, was da drauf ist, und sich die besten Sachen runtergesucht. Ich habe also jetzt dank Chuck auch wieder einiges neues Zeug im iTunes, und diese Songs, die haben sie jetzt in knapp 14 Tagen insgesamt auf über 200 Plays schon gebracht. Also echt Ohrwürmer dabei. Und so der Kick zum Abschluss, ein Charakter im Piloten, der heißt Bryce Larkin, das ist so ein alter Freund von Chuck, den kannte ich jetzt ja schon aus White Collar. Diese Serie, die ich auch angefangen habe letztes Jahr und die ich auch nach wie vor ganz gerne gucke. Also bei mir war echt so nach 10 Minuten super Stimmung, als ich da angefangen habe. Wirklich noch wesentlich besser, als ich es mir erwartet hätte. Also das ist auf jeden Fall zu erwähnen. Ich war trotz hoher Erwartungen noch positiv überrascht eigentlich. Also worum geht's? Sinnigerweise, es geht um Chuck. Chuck heißt mit vollem Namen Charles Bartowski, und sein Leben ist sehr aufregend. Wieso ist sein Leben so aufregend? Dieser besagte ehemalige beste Freund, Bryce Larkin, der stiehlt alle, wirklich alle Staatsgeheimnisse der Vereinigten Staaten. weil nach 9/11 haben NSA und CIA sich zusammengeschlossen und alle ihre Datenbestände irgendwie in einem riesigen Supercomputer versammelt, um halt Antiterror und bla. Gut, dieser riesige Rechner, der heißt The Intersect, und dort bricht er ein, stiehlt, kopiert diese Daten und zerstört den dann. Dann haut er ab, wird auch irgendwie so noch vor der fünften Minute der Serie wird er erschossen und schickt aber dann kurz bevor er stirbt noch schnell diese Daten, die er da geklaut hat, an Chuck. So, dann ist Schnitt und wir befinden uns auf der Geburtstagsparty von Chuck. Da lernt man dann erstmal ihn und sein Umfeld so ein bisschen kennen. Die allererste Szene ist so gemacht, dass du denkst, oh, da ist schon gleich eine Spionagemission am Laufen. Aber eigentlich haut er bloß zusammen mit seinem besten Freund von dieser Geburtstagsparty ab. Zumindest hat er es vor, seine Schwester hält ihn dann noch auf. Er hat nämlich eigentlich überhaupt keinen Bock auf die Party. Er ist so auch leicht misanthrop drauf, ist ebenfalls in tiefer Trauer über die Trennung von seiner Ex, auch wenn es schon jahrelang her ist. Er kommt da nicht drüber hinweg. Und wie gesagt, er ist da gerade mit seinem besten Freund namens Morgan, der versinkt fast noch ein bisschen mehr in Selbstmitleid über sich immer als Chuck.
Das klingt ist schon mal aber, total witzig alles.
Ist ganz knuffig und der will auch alles. Also das ist wirklich das ist so Best Friends for Life seit Grundschule oder so. Der wird alles für ihn tun. Der ist klein, hat einen Bart, guckt ganz knuffig aus, wie gesagt, und ist ein sehr lustiger Typ. Dann ist eben Ellie, seine Schwester, die wohnen in derselben im selben Apartment noch. Die liebt ihren Bruder über alles und die glaubt auch irgendwie immer fest daran, dass Chuck zu Größerem bestimmt ist eigentlich. Die hofft halt aber auch nur, dass er jetzt endlich mal anfängt weiterzuleben und seine Ex zu vergessen. Unter anderem deswegen gibt sie sich Mühe und lädt ganz viele Freunde von ihrer Arbeit und so weiter ein, damit er da mal irgendwen kennenlernen kann, ja. Und er hat aber keinen Bock, weil er kennt ja überhaupt niemanden von ihren Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Und ebenfalls im selben Apartment wohnt der Freund von Ellie, der nennt sich Devin. Das ist aber nur sein Vorname. Eigentlich nennen ihn alle Captain Awesome. Und ich weiß irgendwie, dass das klingt jetzt vielleicht, wenn man Chuck nicht kennt und How I Met Your Mother oder so, wie ein Rip-Off, aber nee, also das ist völlig gerechtfertigt und da braucht man sich überhaupt nicht angegriffen fühlen, weil da auch Awesome verwendet wird. Das ist völlig zu Recht. Das ist so, der Devin ist das typische Beispiel von so einem, weiß ich nicht, Football-Team-Captain damals auf der Highschool, der, weiß ich nicht, dann der Prom-King, Abschlussball-King irgendwie und Frauenheld und sonst was. Aber eben auch so ein bisschen dumpf, ja, also einfach so das absolute Klischee. Und ist aber trotzdem, das ist das wirklich Fantastische an diesem Charakter, das ist ein so herzensguter und korrekter Typ innen drin, auch wenn er eben so ein bisschen dumpfer wirkt, ja, den musst du einfach gern haben. Es ist auch so, habe ich dann gelesen, sie hatten ursprünglich geplant, dass der bloß so ein paar Folgen lang am Rande vorkommt, und dann am Ende von Staffel 1 den großen Twist gibt und er als gegnerischer Spion geoutet wird. Aber das haben sie gelassen, weil der einfach generell so beliebt war, wie er schon war, ohne dass er noch diese Spion-Story im Hintergrund hatte. Genau, er findet eben alles awesome. Es gibt dann so eine Szene, da ist Chuck sehr gestresst irgendwie und ist bloß froh, dass er zu Hause ist und umarmt dann seine Schwester und dann kommt er gerade vorbei und meint so, oh, Group Hug, und umarmt sie auch und dann eben ganz trocken, awesome. Ist sehr, sehr sympathisch. Wie gesagt, der Freund von Ellie, also die sind zusammen, wohnen dort mit Chuck und die arbeiten beide als Ärzte. Auch Devin ist eben so wie Ellie immer so Supporter von Chuck und glaubt an ihn, ist nett zu ihm, unterstützt ihn, will auch irgendwie, dass der was schafft. Wir sind aber jetzt quasi noch bei der Party. Die Party ist dann irgendwann vorbei und Chuck geht wieder an seinen Rechner, sieht dort diese E-Mail mit all diesen Staatsgeheimnissen und peng, super schnell schießen alle Informationen über seinen Schirm und brennen sich in sein Gehirn rein. Das ist auch das ist sehr witzig. Also irgendwie zack, er steht dann so da und sieht es und kriegt ganz weite Augen und dann ist so Zeitrafferaufnahme. Du siehst im Hintergrund das Fenster, wie halt Stunden vergehen und er da steht und nicht wegschauen kann. Und dann wird die Zeit wieder normal schnell und dann fällt er erstmal um, als alles vorbei ist. Er fällt um, sein bester Freund Morgan kommt, weil er ihn zur Arbeit abholen will und er fühlt sich ein bisschen seltsam und geht aber trotzdem einfach erstmal zur Arbeit. Er arbeitet beim Buymore, das ist so die lokale Filiale von einer großen Elektromarktkette. Und er ist dort auch eben mit seinem Freund Morgan in der Support-Abteilung, die den sympathischen Namen Die Nerd Herd trägt. Und allerdings, was er nicht weiß, die Regierung hat diese E-Mail mittlerweile zu ihm zurückverfolgt. Dadurch, dass ja dieser Rechner zerstört worden ist, haben die doch ein durchaus großes Interesse an diesen Informationen und an dem, der diese E-Mail gekriegt hat, die der Typ, der diesen Computer zerstört hat, als letztes verschickt hat, ne? So, dann kommt also zu seiner Supportabteilung Sarah Walker. Das ist jetzt die vorletzte von den Hauptcharakteren eigentlich. Erstmal unter so einem Vorwand, flirtet ein bisschen mit ihm und die machen dann auch ein Date aus und gehen auf dieses Date. Das geht allerdings gehörig schief, denn nicht nur Sarah Walker, die CIA-Agentin, sondern auch John Casey von der NSA. Wir erinnern uns, das sind die beiden Organisationen, die da zusammengearbeitet hatten für diesen Supercomputer. Auch John Casey eben von der NSA hat es auf Chuck abgesehen. Zunächst noch mit unterschiedlichen Motiven. Sie will ihn eigentlich beschützen und er möchte ihn direkt verhören und verprügeln und eben diese Informationen mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, zurückkriegen. Es gibt dann so einiges hin und her. Das ist jetzt alles noch im Piloten. Ja. Es stellt sich jedenfalls dann folgende Grundsituation ein. Es ist so, dass Chuck der aktuelle Intersect quasi wird. Er hat ja diese Informationen im Gehirn. Die E-Mail geht hops, geht kaputt irgendwie, sein Rechner geht kaputt, ist also auch weg, zack. Und er hat immer so Flashes. Er sieht irgendwie einen bösen Typen, einen Terroristen, und auf einmal steht er da und hat alle Informationen zu dem aktiv in sein aktives Wissen zurücktransferiert bekommen. Also er weiß dann, oh, das ist der so und so aus dem Sudan und der hat dies und jenes gemacht 1990 und aktuell hat er Verbindungen zu und alles, was eben an Informationen in diesem Supercomputer drin war. Er kann allerdings nicht aktiv darauf zugreifen. Also er kann jetzt nicht, wenn ihm jemand sagt, guck doch mal nach, 1981, dies und jenes, kann er nicht. Er muss quasi flashen. Und wie gesagt, es gibt Sarah Walker und John Casey, die dann damit beauftragt werden, ihn zu beschützen, weil er ja doch relativ wichtig ist. Und es ist dann so, dass die Regierung eben einen neuen Supercomputer baut. Das dauert aber eine Weile und derweil sind die Informationen nur in ihm und deshalb müssen die ihn beschützen. Das ist auch ganz witzig, denn dieser Casey, der Typ von der NSA, der ist halt, das ist so der super harte Typ und der fängt dann aber auch als Kundenberater im Buymore an. Das sorgt schon für so viel bizarre Situationen an sich. Sarah ist dann gegenüber stationiert, gegenüber von Buymore in einer Gaststätte mit dem großartigen Namen Wienerlicious. Die hat da auch so ein Dirndl an und spricht manchmal Deutsch. Sehr, sehr, sehr lustig. Und das Wichtigste eigentlich ist aber, dass Sarah und Chuck, die eben auf diesem Date ja auch waren, wo sie irgendwie eigentlich nur Informationen von ihm sich erschleichen wollte, die fangen dann eine Scheinbeziehung an, damit es irgendwie keine Komplikationen oder Erklärungsnöte gibt. Ja, weil natürlich zum Beispiel die Schwester von Chuck, die war aus dem Häuschen, als er gesagt hat, er geht jetzt auf ein Date. Ja, und damit das so nicht seltsam wirkt, dass sie ständig irgendwie um ihn rumwuselt, weil sie ihn ja beschützen muss, machen sie das so. Das ist an sich ja auch gar nicht so problematisch, dass sie dann irgendwie ja eben öfters zusammen auf einer Mission unterwegs sind und irgendwie spät heimkommen oder so, denn die mit denen er wohnt, ja Ärzte sind und sowieso auch nicht so viel mitkriegen und immer im Stress sind. Es gibt allerdings Komplikationen auf einer ganz anderen Ebene, denn es ist nicht so einfach, eine Beziehung zwar zu leben, aber sie gar nicht zu haben. weil natürlich Chuck auf ein Date mit der gegangen ist und die nett findet. Und wenn sie dann ständig um ihn rum ist und nebenbei gesagt, die ist bildhübsch. Also es ist für ihn nicht so ganz einfach. Es ist aber sogar im Lauf der Serie so, dass auch immer wieder angedeutet wird, dass da von ihrer Seite auch nicht alles so rein beruflich vielleicht ist. Das heißt, das sorgt immer wieder für Komplikationen. Und dann ist es eben so, dass im Wesentlichen pro Folge ein Fall gelöst wird. Ja, also es geht irgendwie los mit Belanglosigkeiten, irgendwie Frühstück zu Hause bei Chucks ist irgendwas Lustiges, da. Dann sieht er, weiß ich nicht, vielleicht mal in den Nachrichten irgendwas, zack, Flash, dann geht er zu den anderen und sagt, hier, ich hatte einen Flash, machen wir mal dies und jenes. Dann gibt's noch mehr Informationen von der Kommandozentrale und dann gehen sie eben zu dritt auf einen Einsatz, ihn immer im Gepäck, damit er auch noch auf andere Sachen flashen kann. Ja.
Ja.
Und es ist aber halt immer so, er soll immer im Auto bleiben. Das heißt dann immer, wenn sie dort angekommen sind, stay in the car. Don't do anything stupid, stay in the car. Er steigt halt immer aus und bringt immer alles durcheinander, baut immer riesen Chaos, aber logischerweise rettet im Endeffekt dann halt doch irgendwie immer alles. Wie sollte es anders sein, ja, in einer Action-Comedy?
Aber ist denn schon so, dass also zwar der Fall dann nur über eine Folge geht, aber man trotzdem irgendwie noch so eine Art Cliffhanger jede Folge bekommt, dass es irgendwie...
Absolut, das ist das Fantastische. Es gibt auch die Handlung über Staffelgrenzen hinaus.
Ja.
Es gibt eigentlich keine Folge, die reiner Füller ist, wo das gar nicht vorkommt. Also es ist wirklich prominent und stark genug, diese größere Rahmenhandlung. Also das ist ein super Mix irgendwie so aus dieser episodischen Erzählweise, ja, und doch einem größeren Gesamtkonstrukt, weil es ist eben so, im Hintergrund wird dieser neue Intersect gebaut und theoretisch ist halt so die Hoffnung, die Aussicht, dass er dieses Zeug mal wieder aus seinem Kopf rauskriegt, weil er ist auch nicht so begeistert davon, dass er jetzt so das wichtigste Tool für die zwei US-Geheimdienste ist und kein normales Leben mehr führen kann, ja.
Also ist nachvollziehbar, ja.
Kommt dann eben auch zu der Situation, dass er irgendwie einsieht, dass das nichts wird mit ihm und dieser Sarah und er trifft dann ein anderes Mädchen, aber das geht halt auch nicht wirklich gut, weil sie versuchen dann quasi sie trennen sich und sind nur noch Ex-Freunde und so zu machen, aber und so weiter und so fort. Also das ist eben so ein Element von dieser übergreifenden Story. Ich spoilere auch nicht zu viel, wenn ich sage, dass man noch zur Vorgeschichte was erfährt, denn was man vielleicht wissen muss, dieser Bryce Larkin, der ihm die Informationen schickt, wie gesagt, sein ehemals bester Freund, die waren damals zusammen auf der Uni, allerdings hat er dann, also dieser Bryce Larkin, plötzlich dafür gesorgt, dass Chuck von der Uni fliegt, deshalb arbeitet er überhaupt nur bei der Nerd Herd, ja, und ist nicht irgendwie schon bei Größerem, so wie Ellie das gerne hätte. Und er hat ihm auch eben seine Freundin dann ausgespannt, die er damals hatte und deshalb diese Beziehung zum Scheitern gebracht. Also Chuck fragt sich dann sehr oft, wieso hat er sich wieder gemeldet überhaupt, was soll das und wieso hat er mir das geschickt, und auch in die Richtung erfährt man mehr. Also es ist wirklich beileibe nicht so, dass du kannst es nicht wirklich gut in wahlloser Reihenfolge gucken, solltest du nicht, da entgeht dir dann was.
Ja.
Genau, gut, also es wird pro Folge ein Fall gelöst, eben immer mit den Flashes und seinen Schutzengeln. Wie gesagt, es gibt so dieses Gesamtkonstrukt, die Serie besticht einfach insgesamt durch ihren großartigen Humor. Also es gibt so viele abgefahrene Charaktere, sein Freund Morgan, aber auch der Chef von dem Beimor ist super und, die einfach immer für Lacher sorgen. Und das zweite so zentrale Element ist einfach dieses ewige Hin und Her zwischen Chuck und Sarah. Das ist einfach was der Josh Schwartz wunderbar kann. Ich kann es nur immer wiederholen, das ist wirklich der Godfather of Television Romance. Also diesen Herzschmerz kann niemand so gut inszenieren wie er, finde ich. Ja, also ich denke, es kommt rüber. Ich bin super begeistert. Es ist irgendwie schon mal was anderes, finde ich, von der Grundidee her. Es ist super geschrieben, es ist perfekt umgesetzt. Also die ganzen Schauspieler passen echt wie die Faust aufs Auge, selbst in die Nebenrollen rein. Zum Beispiel im Beimor, so sein erster Vorgesetzter ist Masuka aus Dexter, der Chinese. glaube ich.
Ja, ja.
Klar. Der du, mit dem du weißt, Truck. Wie ich meine. Und der nimmt sich da halt auch auf die Schippe besonders gleich. Ne? Sarah ist gespielt von Yvonne Strahovski. Finde ich lustig, mein Mathelehrer hieß auch Strahovski. Mhm. Vielleicht sind die verwandt, muss ich mal anrufen. nee, wirklich super hübsch, ist zum Anbeißen. Also da kannst du super nachvollziehen, was in Chuck so vorgeht. Dann, wie gesagt, der John Casey. Der wird dargestellt von Adam Baldwin. Das Gesicht kennt man irgendwie auch, wenn man schon ein paar Serien geguckt hat, glaube ich. Und das ist einfach einer von den Typen, die können dich rein mit ihrem Gesichtsausdruck in der richtigen Situation zum Lachen bringen. Wenn der da irgendwie drin steht und sich von so einer fetten Hausfrau zur Sau machen lassen muss im Baymore, ja, für die Deckung, für das Cover, da, herrlich, wenn er dann runterschluckt und irgendwie, das ist zum Schreien. Und auch Chuck, großartig gespielt von Zachary Levi. Da habe ich ab und zu gelesen, dass der angeblich zu gut aussehend ist, ja, das, weil er soll ja so ein Nerd sein und in Anführungsstrichen ja auch ein bisschen Versager, ja. Und dafür wäre er angeblich zu gut aussehen, das ist ja mal völliger Schwachsinn. Also das hat ja nichts mit deinem Aussehen zu tun, ob du ein Nerd sein kannst oder nicht.
Ja, aber das Klischee wird dann halt wahrscheinlich irgendwie optisch besser präsentiert,
ja,
das, oder so.
Wenn ja, dann, aber ich weiß nicht, also ich habe da wirklich gar kein Problem damit, das ist so für mich, weiß ich nicht, das, die Zeiten sind vorbei, wo man Nerd und dick und pickelig in Verbindung bringt, oder?
Sollte man meinen.
Aber, bisschen seltsam. Nee, also der macht es super und auch da habe ich mir natürlich irgendwie dann so Behind-the-Scenes-Kram und sowas angeguckt. Es gibt zum Beispiel, das ist auch ganz witzig, von den drei Hauptcharakteren bei YouTube die offiziellen Casting-Videos, wie sie vorgesprochen haben quasi. Und der hat, also der spielt da halt sich selbst, bloß mit diesem zusätzlichen Gehirn-Input, ja, aber der ist halt so. Und ich finde das absolut glaubwürdig, wie der das macht. Was ab und zu so ein bisschen an der Grenze ist, so fast schon zu absurd. Es gibt halt auch immer so kleinere Nebenplots irgendwie im Baymore, so seine Kollegen, weiß ich nicht, die veranstalten mal eine Art Fight Club, das war jetzt in einer relativ neuen Folge, hinten im Lager, das ist dann echt sehr abstrus, also das würde nicht so wirklich klappen, ohne dass da der Boss einschreitet oder sowas, aber das ist ab und zu mal hart an der Grenze. Trotzdem ist so, also die Chemie zwischen den Charakteren, nicht nur zwischen den Hauptcharakteren, wirklich einfach die Chemie in dieser Serie ist perfekt und tröstet über sowas locker hinweg. Ich stehe halt auch einfach total auf so Kitsch irgendwie. Ja. Dieses Spielchen, dieses Hin und Her zwischen Chuck und Sarah, das wird exzessiv ausgekostet, ja, wirklich. Aber ich finde das super und ich hoffe, dass ich da noch ganz lang weiter mitfiebern kann. Und das ist einfach die richtige Mischung. Ja. Es gibt das, es gibt aber auch immer viel zu lachen, es gibt Action, ja. Also es ist auch, es geht da schon auch ab und zu zur Sache. Immer lustige Missionen. Was auch sehr positiv irgendwie mal hervorzuheben ist, der Computerkram ist sehr erträglich. Das ist ja sowas, wo ich echt nie drüber hinwegkommen werde. Kurzer Einwurf vielleicht, es ist ja die neue 24-Staffel angegangen und ich habe es ja irgendwie mit euch auch schon besprochen, da geht's dann in der, weiß ich nicht, zweiten Folge oder so, müssen sie ein verschlüsseltes File knacken bei 24 jetzt in der neuen Staffel. Und dann fragt der Chef, ja, was ist der Status beim Entschlüsseln von diesem File, da. Und dann ist halt die Antwort wirklich, ja, dauert noch ein bisschen, wir haben erst den halben Schlüssel. Und es ist wirklich auf dem Schirm eingeblendet, so, keine Ahnung, 12 leere Felder und die ersten 6 sind schon ausgefüllt, also ganz übel sowas. Und der Punkt ist aber, Chuck nimmt sich wirklich nicht ernst. Da würde ich sowas sogar, da würde mich das nicht mal unbedingt stören vielleicht. Ja, weil
Wenn es dann noch als Gag gedacht ist, ist es ja schon, also ich meine, die meisten Leute werden sich irgendwie daran nicht stören, aber wenn man ein ganz klein bisschen Ahnung davon hat, dann kommt sowas einfach immer extrem dämlich vor und, ja, und also macht irgendwie eine gute Szene auf einmal total unmöglich.
Sowas in 24 darf einfach nicht sein. Und also eben, obwohl ich jetzt zum Beispiel Chuck wesentlich mehr da verzeihen würde, weil es einfach alles nicht so ernst gedacht ist, ja, klappt es da meistens echt gut. Es gibt zum Beispiel, unbedingt erwähnenswert, die haben halt oft wirklich so Witze, mit denen du dich als Nerd identifizieren kannst, auch drin, ja. zum Beispiel beste Szene, irgendwie, ich glaube echt, das ist so meine Lieblingsszene aus der ganzen Serie. Es geht mal darum, dass Chuck ganz dringend ein bestimmtes Lied braucht. Und das ist in Baltimore, also fragt er seinen Kumpel den Morgan, hey, so sagen wir mal, haben wir in der CD-Abteilung so und so. Und dann sagt Morgan, ach du, da brauche ich gar nicht in die CD-Abteilung, das habe ich hier auf meinem Zune. Und es ist halt eigentlich gerade voll die spannende Szene, es ist hektisch und Stress und dann hört so kurz die Musik auf und er guckt ihn so an, dann Chuck guckt ihn so an und sagt, du hast einen Zune? Und dann meint Morgan so, ach Quatsch, war nur ein Spaß, ich hol mein iPod. Das ist so genial. Und es ist mir auch wirklich völlig wurscht, ob das Product Placement ist oder nicht und ob Apple da was für bezahlt hat. Aber das ist einfach echt, ja. Das könnte so passieren. Ja. So einen Witz könnten wir auch reißen. Und das ist, finde ich, total sympathisch, wenn das einfach authentisch rüberkommt.
Ja, und das ist jetzt auch echt nicht so aufdringlich. Also das ist ja so ein Gag, den man schon auch ja doch häufiger irgendwie trifft. Finde ich überhaupt nicht irgendwie schlimm. Oder so, kann man ruhig so machen.
In Ordnung. Ich würde, mich würde auch überhaupt nicht stören, wenn man da, keine Ahnung, die Serie macht auch Witze auf Kosten von Apple. Kommen wir vielleicht jetzt noch schnell dazu, genau. Denn es sind auch immer tolle Gueststars irgendwie dann dabei, so für eine Folge oder auch mal für ein paar mehr. Wie gesagt, Chuck verliebt sich dann auch mal irgendwie in wen anders. Das ist dann Rachel Bilson, die man aus DOC eben schon kennen könnte. Das war dort die Summer. Dominic Monaghan war auch mal eine Folge lang da, spielt so einen Rockstar, das ist auch ganz witzig, also Charlie aus Lost ist es. Und ansonsten viele bekannte Gesichter aus Alias habe ich wieder gesehen, was ganz gut passt, weil das dann meistens auch so Agenten eben waren. Ganz lustig, die hätten sogar eigentlich ihren Namen behalten können wahrscheinlich. Und in der zweiten Staffel spielt Chevy Chase einige Folgen lang mit. Als Karikatur von Steve Jobs. Das ist super. Ist auch so eine Art Keynote dann, also sehr amüsant. Und genau extra für dich, in der nächsten Folge jetzt die Woche spielt Stone Cold Steve Austin.
Ey, ich habe es schon gelesen und ich habe mich schon gefragt, was, aber...
Genau, ja.
Ja, toll.
Aber jetzt halte ich dann mal die Klappe. Nur zum Abschluss noch, es sieht sehr, sehr gut aus, auch für Chuck. Die Ratings, also die Quoten zum Staffel 3 Start sind besser als damals bei Staffel 2. Die dritte Staffel stand eine Weile auf der Kippe, also haben sie relativ lang überlegt, NBC, ob sie diese Sendung verlängern wollen oder nicht. Und vor allem durch wirklich massiven Fansupport haben sie dann sich darauf eingelassen, jetzt nochmal zunächst 13 Folgen für die dritte Staffel zu bestellen, mittlerweile schon auf 19 verlängert. Unter anderem anscheinend auch durch einen Sponsoring-Deal mit Subway. Und es ist aber auch schon in den ersten Staffeln oft Subway irgendwie vorgekommen. Auch ganz lustig immer. Genau, und was ich ja sehr cool auch fand, Chuck profitiert von dem Debakel mit Leno und Conan. Weil ist irgendwie dann so gefragt worden, hat das irgendwie Auswirkungen auf Chuck? Und dann hat NBC gemeint, ja gut, es ist halt natürlich so, wir haben halt weniger Möglichkeiten momentan und müssen mit dem, was wir haben, natürlich deshalb besser haushalten und das ist viel wichtiger und wertvoller jetzt alles. Also sieht schon noch besser aus für Chuck als ohnehin schon. Sehr, sehr erfreulich und unbedingt angucken. Unbedingt. Auch du als nächstes Projekt.
Ja, mache ich. Ja, dann darf ich.
Jetzt darfst du, ja.
Dass das Tolle ist, um das mal kurz als Randinfo zu geben, also wenn ich mir eine Serie so ein bisschen zurechtlege oder gucke, was ich dazu sage, das ist dann so, ich glaube, jetzt sind es vielleicht 10% von dem, was du dir so notiert hast. Was aber auch, glaube ich, immer damit zusammenhängt, wie toll man so eine Serie wirklich findet.
Ja, klar.
Denn die Serie, die ich jetzt vorstellen will, ist zwar auch nicht schlecht, aber naja, kommen wir noch gleich zu. Ich habe in letzter Zeit eigentlich weniger, aber ich glaube vor einem halben Jahr das einmal komplett durchgeguckt, und zwar The Unit. Eine Serie, die auf einem Buch basiert, vielleicht kennt das irgendwer, nennt sich Inside Delta Force von Eric Hanay, irgendwie so. Ich habe es nicht gelesen, ich lese ja generell irgendwie kaum Bücher, gar keine Bücher, aber ist ja vielleicht irgendwas Bekanntes, wer das Thema irgendwie interessant finde und da mal was gelesen hat. Wie auch immer, die Serie handelt von einer Spezialeinheit des US-Militärs, die zur Aufgabe hat, besonders kritische Einsätze unauffällig verdeckt durchzuführen, also so schnell irgendwo rein, Sache erledigen und wieder raus nach Hause und niemand hat gesehen, wer dafür gesorgt hat. Was natürlich auch dazu führt, dass der Ruhm und die öffentliche Anerkennung für so eine Truppe nicht so hoch sind.
Mhm.
Gut, das ist also das Kernthema, aber witzig bei der Serie, oder na, witzig eigentlich überhaupt nicht, die Serie, das ist ja keine Comedy-Serie, aber was eben ja wichtig für die Serie ist, warum ich sie doch wirklich ganz nett finde, ist eben, dass im Hintergrund auch die Familien und die Beziehungen zwischen den Familien oder innerhalb der Familien, dass die eben auch schon näher betrachtet werden. Mhm. Also es ist eben so, dadurch, dass diese Männer eben plötzlich von zu Hause los müssen, mal für ein paar Tage, paar Wochen, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange immer, aber dadurch wird natürlich das Privatleben massiv beeinflusst.
Mhm.
Und natürlich sind die Frauen auch im Alltag, müssen sich im Alltag immer so aufführen, dass eben dieses, was macht da eigentlich ihr Mann, das darf halt nicht rauskommen, weil eben alles Militär, also die wohnen auch alle auf so einer Militärbasis, ist halt alles hier top secret und darf niemand wissen. Und eben diese Hintergrundhandlung zieht sich auch über die gesamten Folgen und es ist mal mehr, mal weniger interessant, aber eben durchweg so unterhaltsam, dass sie eben die Serie von so einer Standard-Militärserie von wegen irgendein Einsatz, Leute fahren hin, knallen alle ab, kommt zurück und war erledigt. Also so platt ist es halt nicht und deshalb bin ich eben auch dabei geblieben und habe die eben geguckt, die mittlerweile 4 Staffeln. Also neben eben den eigentlichen Einsätzen und neben diesem Beziehungsdramen gibt es auch häufig Probleme zwischen den Leuten, die eben beim Militär arbeiten. Also inwieweit der Einsatz jetzt wirklich so durchgeführt werden durfte und ob da nicht die Entscheidung, die von dem jeweiligen Captain oder wie sie auch immer heißen, gefällt wurde, ob die in Ordnung war und permanent hat man dann den Eindruck, ob jemand vielleicht für irgendeine fremde Regierung noch arbeitet, also sprich irgendwie Spion ist und sowas. Also es spielt da relativ viel rein und das ist eben wirklich so eine gesunde Mischung aus natürlich ja viel Action, das ist klar irgendwie so der Hauptanteil, aber eben so viel Story, dass das eben schon lange zu ertragen ist. Also wird nicht langweilig und es ist eben so abwechslungsreich, dass man durchaus eine Weile dabei bleiben kann. Und was eben auch gelungen ist oder was eben auch dazu führt, dass die Serie wirklich mal erwähnenswert ist, ist eben die Besetzung. Und zwar spielt da unter anderem Robert Patrick mit. Der spielt da Colonel Tom Ryan, den kennt man als Mulder aus Akte X, hat auch bei 3 Sopranos-Folgen mitgespielt.
Als Mulder aus Akte X?
Als hier Californication-Typ weg war.
Duchovny. Das war dann ein anderer oder was?
Ja,
ich kenne ja Akte X nicht.
Den haben sie
den Charakter durch einen Schauspieler ersetzt.
Ja.
Einen anderen, oh Gott.
Oder war das... Nein, Moment, ich glaube, das ist Quatsch. Also okay. Er hat nicht Mulder gespielt, sondern den Ersatz für Mulder, so rumformuliert.
Ach so, also, er war in der Serie sein...
Genau, er hat den gleichen Posten gehabt, aber einen anderen Namen. So.
Ah, okay, gut, alles klar.
Gerettet, hoffe ich, halbwegs. und es spielt Dennis Haysbert mit, der bei 24 in der ersten Staffel den Präsidenten gespielt hat. Und der spielt eben so diesen Anführer der Truppe und das kann er schon.
Cool.
Also solche autoritären Rollen, die...
das war einer der besten Charaktere oder Schauspieler auch in 24 überhaupt.
Und das ist eben echt wichtig, weil er mit seiner Frau, die ist so ursympathisch irgendwie und der... die spürt so eine irgendwie Sympathie und Liebe gegenüber allen irgendwie aus. Also das ist harmoniert einfach extrem gut.
Cool.
Jede Folge hat 45 Minuten. Wie gesagt, 4 Staffeln. Insgesamt sind es 69 Folgen. Lief von 2006 bis 2009, wenn ich mich richtig erinnere. Wurde dann eingestellt. Wurde auch zum Ende hin ein bisschen schwächer, aber...
Ist ordentliches Ende? Oder... Also ist abgeschlossen in sich dann so?
Das ist eine gute Frage. Ich habe es nicht sonderlich negativ in Erinnerung.
Also, okay, nee, also wenn das was Störendes wäre, dann hättest du das noch in Erinnerung, bin ich mir sicher.
Also Man kann auf jeden Fall mal anfangen und die Spannung gerade auch in der ersten Staffel und auch noch in der zweiten, also die ist schon wirklich gut gemacht und ja, durchaus sehenswert. Also keine Serie, die man unbedingt sehen muss, aber wenn man mal Lust hat auf so ein bisschen Militärkram, ein bisschen ja, Action und so weiter, dann ist das durchaus
eine Serie. Und wenn The Shield schon aus ist, dann kann man sie Unis gucken. Oder wie rum würdest du es sortieren?
Ja, also ich glaube, da hat The Shield doch einiges mehr zu bieten als jetzt okay. The Unit. Aber schwer abzuwägen.
Okay, alles klar. Dann sind die Serien vorbei. Und genau. Du bist ganz gespannt jetzt, ne?
Ja, ich lese hier nur Überraschung und ich weiß überhaupt nicht, worum es geht.
Henning hat Angst.
Ja.
Weil ich wollte, dass er unvorbereitet ist.
Toll.
Das ist ganz lustig. Ich habe es nämlich eigentlich selber vergessen.
Echt?
Ja, klasse. Ja. Weil ich eben explizit nicht diesmal schon im Vorfeld wieder drüber mit dir reden wollte, sondern das einfach gleich hier überhaupt zum ersten Mal ansprechen und dann hier ausdiskutieren. Es geht nicht um Flash Forward, sondern ich habe mir kurz nach den Ferien endlich noch schnell 2012 angeguckt.
Ja.
Und unsere Meinungen gehen drastisch auseinander.
Du findest ihn total toll.
Ich war wirklich blendend unterhalten. Also ich kann absolut nicht nachvollziehen, was euer Problem mit diesem Film ist, wirklich. Keine Ahnung, es ist jetzt auf jeden Fall erhöhte Spoilergefahr, weil ich vermute, wir werden auch über das Ende sprechen müssen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, drückt jetzt am besten aufs nächste Kapitel.
Wir können ja das versuchen, so nebulös wie möglich auszudrücken. Aber
ja, dann versuch doch mal, mir so nebulös wie möglich zu erklären, nochmal grob irgendwie wenigstens, was hat dich da so dran gestört?
Am Ende jetzt speziell? Oder?
Ich weiß nicht, gab es außer dem Ende was?
Dass die ganzen Effekte, die ich toll fand oder toll hätte finden können, ja schon im Trailer verbraucht wurden. Und dass die Handlung und die ganzen Effekte und die Story und überhaupt, also, nee. es war einfach von Anfang bis Ende irgendwie nichts, was mich davon so überzeugt hat. Und ja, gerade eben, weil man sich wirklich so drauf gefreut hat, war das in Summe schon wirklich enttäuschend.
Also nee, ich kann nicht nachvollziehen.
Bleib da voll bei meiner Meinung.
Ich finde, dass die Effekte, na klar hast du irgendwie die Knüller im Trailer auch schon drin gehabt. Ja, aber
wie viel hattest du denn mehr?
Hast ungefähr jede von diesen 10, 15 Sekunden Szenen auf 1 bis 2 Minuten ausgedehnt gehabt. Das fand ich schon
einen Unterschied. Aber wenn dann das, ob nun 10 oder 12 Häuser umkippen, also...
Ja, aber ich verstehe nicht, was du dir dann groß erwartet hast. Also ich sag mal so, das war so das, was mich irgendwie gewundert hat. Das war einfach genau das, was ich mir erwartet hatte.
Nee,
also vielleicht hatte ich irgendwie jetzt das Glück, durch eure Kritik so wenig zu erwarten, dass mir das gereicht hat. Aber
ja, das mag durchaus eine Sache sein, so der Herangehensweise. Also ob man eben rangeht und sagt, oh, das wird ein Knaller und guckt und denkt so... Na,
nee, also jetzt, ich weiß nicht, Knaller habe ich von Anfang an keinen erwartet, aber
ja.
Also ich finde schon, dass das so der beste Emmerich seit Independence Day ist und ich sehe gar nicht so viele Qualitätsunterschiede zu Independence Day. Ich denke, der wesentliche Grund, warum Independence Day doch besser ist und besser funktioniert hat, ist relativ schlicht und ergreifend, dass Will Smith besser in so einen Film passt als John Cusack. Also ich mag ja John Cusack wirklich gern, aber da hätte irgendwie die Besetzung vielleicht auch anders besser geklappt.
Ja, aber es sind so viele Szenen, die
Also das fand
und
ich eben
das,
auch.
Das Ende finde ich völlig beknackt. Und ich,
nee, finde ich absolut geil. Also fand ich wirklich geil, muss ich echt sagen. Was mich gewundert hat, ich fand eben nicht, dass großartige Lückenfüller drin waren. Natürlich ist irgendwie die Action zwischendurch mal ein bisschen abgeflaut, aber also für mich hat der irgendwie die erste Stunde oder was weiß ich, wie lange das geht, wirklich konstant diese Thriller-Action, boah, fuck, jetzt hauen die da ab, schaffen sie es, natürlich schaffen sie es,
das ja, ist mir schon klar. Aber auch das war so, boah, jetzt schnell, wir müssen mit dem Flugzeug losfliegen, schnell, komm, und er kommt nicht, und ach, du komm schnell, und
trotzdem. Also ich habe irgendwie alle Muskeln angespannt und war erleichtert, als er dann im Flugzeug ist. Das hat für mich geklappt. Und was ich sehr, sehr geil fand, prinzipiell war ja Woody Harrelson, der war ja nur noch abgedreht als Einsiedler da. Ich fand den lustig. Und wie gesagt, das Ende fand ich klasse. Ich meine, wir hatten ja diesen Gag von Basti, der hier meinte, ja, fand es dann scheiße, als sie am Schluss mit den Raumschiffen abgehauen sind. Du wirst lachen, aber ich habe am Schluss gedacht, kurz irgendwie, ja, nee, oder er hat es wirklich gesagt, oder was? Das kann doch nicht sein, dass sie da ernsthaft Raumschiffe drin stehen haben. Und dann Kamerafahrt weiter, dann diese riesen Dinger. Dann habe ich mir echt gedacht, scheiße, ist das geil, das sind echt Raumschiffe, wie geil ist das denn? Also ich weiß nicht, vielleicht war ich einfach nur unglaublich glücklicherweise in der perfekt richtigen Stimmung, aber ich fand es großartig. Also es hat dann mich auch nicht mehr gestört, dass es doch keine Raumschiffe waren. für mich hätte nicht mal das gestört, echt. Also es waren insgesamt, weiß nicht, kann ich an meinen beiden Händen abzählen, die Szenen, wo ich so... Ach, also Roland Emmerich, Mensch, so ein bisschen übertreiben musst du es schon immer, oder? Aber nichts, was mich jetzt großartig gestört hat. Ich
mir dann einmal die umgekehrte Variante davon. Also es, das, was im Trailer toll war, ist auch im Film toll und die Effekte sind auch toll, aber die Effekte sind eben so begrenzt vorhanden, dass sie eben die nicht vorhandene Geschichte irgendwie nicht überblenden können. Also... Nö, du stimmst mich da echt nicht um.
Ich fand es auch von der Geschichte her, fand ich okay. Hm. Also ich meine, was ich sehr lustig fand, so als Nebenstory jetzt noch, dieser Inder, der ja da das am Anfang irgendwie rausfindet, oder wo am Anfang da ist, ja, wo dieses Wasser da kocht in dem Brunnen und so weiter. Hm. Diesen Darsteller kannte ich schon aus einem anderen, ziemlich lustig. Und zwar ist das, der ist schon uralt, von 2002. Der Film heißt The Guru. Und ganz bizarre Sache, jetzt habe ich nachgeguckt, wie der Typ heißt und so vor der Sendung gerade. Und dann habe ich diesen Film gesucht, weil ich weiß, dass der Film zu Deutsch heißt Der Sexguru. Und ich fand es natürlich super lustig, dass das so der Archetyp dieses Sex in den Titelpacken-Witzes von uns ist. Und dann habe ich den Film nicht gefunden. Habe gesucht und gesucht und dann habe ich tatsächlich jetzt über die Darstellerliste von 2012 mich quasi hingeklickt. Und dann steht der hier als der Superguru drin. Und jetzt habe ich rausgefunden, weil ich habe echt schon gedacht, ich habe an meinem Verstand gezweifelt. Ich weiß, dass zu Hause irgendwie bei meiner Mutter steht im DVD-Regal diese DVD und da steht drauf der Sexguru. Ja, das kann doch nicht sein. Und bei IMDb steht es, alternative Titel. In Deutschland heißt er auf DVD der Sexguru.
Haben Sie es dann einfach mal umbenannt?
Der Superguru. Ganz großartig. Deshalb musste ich das unbedingt noch erwähnen. genau. Naja, ja, hat mich gewundert. Ich meine, mich hat natürlich gefreut. Es tut mir sehr leid für euch, dass ihr da dem nichts abgewinnen konntet.
Nee,
schade drum.
Aber so viel dazu.
Du siehst, die Überraschung war gar nicht so schlimm.
Ich hatte viel Schlimmeres erwartet.
Es geht dann ab März weiter, wenn Flash Forward wieder läuft.
Lass mich mein Flash Forward gucken.
Nee. Du wirst ja dann auch ab in 10 Tagen wieder wissen, was eine wirklich gute Serie ist, dann siehst du schon...
Das weiß ich ja auch so.
Na gut, egal. Eigenfeedback vorbei.
Genau.
Noch kurz zu eurem Feedback, würde ich sagen, liebe Hörer.
Ne? Genau. Wir sind begeistert, dass die Kapitelmarken so gut ankommen. Also das hat ja anscheinend doch einen wirklich hohen Nutzwert für euch und das gefällt uns natürlich auch. Bleibt natürlich jetzt dabei und bis jetzt hat sich ja noch keiner wirklich beschwert, dass MP3 irgendwie so weit fehlen würde, dass man da nicht mehr mit klarkommt oder wie auch immer. Also das haut alles so hin wie von uns gedacht. Yep. Und super, dass sich in den Kommentaren untereinander geholfen wurde, wie man eben diesen Streaming-Scheiß über QuickTime irgendwie im Hintergrund laufen lassen kann. Ja. Das hatte Karl gelöst, das ja, Problem,
vielen
und
Dank.
Weitergegeben. Wunderbar, das ist natürlich so ein Weg, den man gehen kann und ja, scheint zu klappen.
Ansonsten gilt nach wie vor, wenn irgendwelche technischen Probleme bestehen, einfach schreien und wir versuchen, das zu lösen.
Genau. Nächster Punkt, es war die Rede von den Verurteilten, also in dem Zusammenhang die Rede von Filmklassikern, Filme so Must-See, sollte man nicht verpasst haben, irgendwas. Da haben wir uns auch schon drüber Gedanken gemacht, dass wir sowas nochmal irgendwie einrichten müssen, aber das kommt erst bald.
Ja, ihr müsst noch irgendwie so ein paar Folgen Geduld mit uns haben. Momentan steckt viel Energie von uns in anderen Dingen und so richtig reinbuttern in dieses Projekt, das uns viel Freude bereitet, wird dann, ja, weiß ich nicht, Mitte Februar, Ende Februar. Und nach wie vor sagen, was ihr für Ideen habt, alles wird aufgeschrieben und nichts wird vergessen.
Gut,
so. Es wird nicht alles umgesetzt, zwangsläufig, aber nichts wird vergessen.
Nein, nein, also wir notieren alles und die Liste wird länger und länger, aber sie ist vorhanden und wir gucken uns jeden Punkt an.
Ja, natürlich. Apropos die Liste.
Genau, wo wir gerade von der Liste reden. Es wurde ja in den Kommentaren erwähnt, dass wir diese Liste nicht vollständig pflegen würden. Also, dass da Filme, die wir mal erwähnt hätten, nicht vorkommen. Das ist aber durchaus gewollt, denn jeder Film und jede Serie, die dort in dieser Liste stehen, wurden in der Folge eben besprochen. Also, die wurde nicht nur am Rande erwähnt oder man hat irgendwas als Vergleich oder sowas genutzt, sondern wir haben eben wirklich diesen Film vorgestellt, diesen Film, wie gesagt, besprochen und wir haben eben eine persönliche Wertung abgegeben. Genau. Und wenn das in der Folge hörbar war, dann kommt der Film eben in die Liste, was natürlich dazu dient, dass jeder, der sich für den Film oder die Serie interessiert, entsprechend zur Folge verwiesen wird und
dort da eine, in Anführungsstrichen, fundierte Meinung vorfinden könnte.
Genau, die allgemein gültige und höchst fundierte Meinung zu dem jeweiligen Werk vorfindet. Ja, also deshalb fangen wir jetzt auch nicht an, alles, was wir mal irgendwie am Rand erwähnt haben, da zu ergänzen, weil
das
hat einfach also keinen wirklichen Mehrwert für uns oder vor allen Dingen für euch eben.
Ja, das so denke ich auch, sehe ich auch so. In dem Kontext kann man ja nochmal darauf hinweisen, wir haben natürlich wesentlich mehr gesehen, als da drin steht, weil wir erst so nach und nach alte Sachen besprechen und ja auch viele neue Sachen uns die Zeit kosten. Wer einen Überblick möchte, was Filme angeht, was alle wir schon so gesehen haben, der muss einfach bei Movie Palette reingucken. Da habe ich, glaube ich, jetzt so knapp 800 Filme zum Beispiel schon bewertet. Da finden 100. Sich für allerlei Leute genügend Gelegenheiten, um sich mit mir über meinen Geschmack zu streiten, wenn da Bedarf besteht. Genau, so viel nur dazu. Ansonsten fällt mir jetzt erstmal nichts mehr ein.
Nö.
Außer natürlich, echt wie jede Woche, vielen, vielen Dank für all die super netten Worte. Also uns bleibt da regelmäßig ein bisschen die Spucke weg. Ist echt cool.
Ja.
Und dann sind wir schon wieder durch. Auf meiner wichtigen Liste, wo unter anderem drauf steht, Kopfhörer anstecken. Also die Must- Du-Liste für eine Aufnahme steht jetzt noch URL. Ich sage also, kommt auf unsere Homepage auf watch-th.is. Gebt eben wieder tolle Kommentare ab.
Ja, bitte, bitte.
Ich soll meinen wichtigen, super tollen Spruch nicht vergessen, also schaut nicht zu viel Schrott. Ansonsten sage ich jetzt explizit auf Wiedersehen, lieber Henning. Ich habe nämlich diesmal vergessen, dich zu begrüßen.
Ich hoffe, macht du nichts, Mann.
Kommst trotzdem nächste Woche wieder.
Ja, ich melde mich nochmal.
Extra
mal
in deiner lokalen Sprachvariante. Tschüss Henning, tschüss liebe Hörer, bis nächste Woche.
Bis denn. Läuft. Also?
Hast Angst, oder?
Ja schon, irgendein Blödsinn aber.
Das ist auch mein Plan, du sollst unvorbereitet sein.
Ja toll, und dann blamiere ich mich wieder, oder was?
Ja, wie bei Flash Forward. Ja,
richtig.
aber ja. Da warst du ja vorbereitet. Theoretisch, du hättest vorbereitet sein können.
Ja, war ich ja auch ausreichend. Dass ich,
ach so,
ich,
ja, nee, natürlich.
Ich
natürlich.
Konnte ja meine Meinung gut und überhaupt. Mein Nachbar hört relativ laut Musik, ich hoffe, davon ist nichts noch auf der Spur. Wäre auch witzig, dann seid ihr irgendwie so ein Rockdudel, ey. Spacken. Iron Sky. Eine, wie ich irgendwie auch jetzt erst gerade herausgefunden habe, eine Komödie, eine Sci-Fi-Comedy, irgendwas Verfilmung, die ja vielleicht, wie ja manche vielleicht wissen, die Eroberung der Nazis des Marses, nein, Moment, den Satz mache ich nochmal.
Den Satz machst du nochmal, das glaube ich auch, ja. Ich war trotz hoher Erwartungen noch positiv überrascht eigentlich. Und jetzt trinke ich schnell was. Als Karikatur von Nochmal. Als Karikatur von Steve Jobs.
zum Inhalt sagen, Moment. Ich habe mein Dings verloren. Gut, wollen wir auf Stopp drücken oder wollen wir noch irgendwie einen gestellten Gag einbauen?
Wir quatschen noch und hoffen, dass Outtakes entstehen. So, fertig. Jetzt gucke ich mir mal erstmal die Verurteilten an. Oder nee, weißt du was? Jetzt gehen wir erstmal ein paar Biker in den Arsch treten, oder? Mal schauen, ob Philipp Zeit hat. Super. Mann, wird das spontan, wenn ich das nachher als Outtake reinschneide.
Wart ihr gestern fleißig?
Ja, wir waren fleißig, aber wir haben diese Scheißzeit nicht geknackt.